Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres neuen Podcasts Das perfekte Team. Wir, das sind
Christian Müller
und Thomas Suppes. Perfekte Teams, das ist das Thema unserer Podcast-Reihe. Wir haben viel vor, wollen einige Folgen produzieren. Christian, perfektes Team, warum denn eigentlich dieses Thema?
Genau, wir haben uns viel über Teams unterhalten im Vorhinein und sind beide auch interessiert an Teamarbeit und sehen viele Möglichkeiten, Teamarbeit zu verbessern. Das perfekte Team ist sicherlich ein Traum, den man niemals erreicht, aber man kann natürlich immer dahin arbeiten und besser werden als Team. Und ich denke, das wollen wir versuchen. Und weil wir nicht nur unsere Ideen hier zeigen wollen, wollen wir uns natürlich in jeder Folge jemanden einladen, der uns spannende neue Einblicke zur Teamarbeit gibt.
Genau, die Welt ist groß, viel ist da draußen, was es da zu entdecken gibt. Es tut sich ganz viel. Perfekte Teams, das ist so einerseits sicherlich die Klammer reinzuschauen in die Teams. Also wie funktioniert denn das, wenn so mehrere Leute zusammenkommen und irgendwie etwas Großartiges schaffen, was ein Einzelner gar nicht schaffen könnte. Das ist aber sicherlich auch noch die Erweiterung des Ganzen. Es braucht Bedingungen, damit perfekte Teams oder sehr gut funktionierende Teams überhaupt, entstehen können.
Genau. Jedes Team braucht einen Rahmen, in dem es sich bewegen kann, wie es überhaupt entstehen kann. Und das wollen wir natürlich mitbeleuchten.
Genau. Ja, es gibt viele Menschen da draußen. Einen haben wir heute zu Gast. Hallo Steffen.
Hallo. Hallo Thomas. Hallo Christian.
Hallo.
Schön, dass ich hier sein darf. Dann fange ich doch einfach mal ganz kurz an. Stell mich mal kurz vor.
Genau, wer bist du eigentlich?
Wer bist du? Was machst du? Mein Name ist Steffen Hartmann. Ich bin vom Softwaredienstleister Mayflower aus Würzburg bzw. München. Ganz kurz vielleicht nur zu der Firma, wo ich eigentlich herkomme.
Sehr gerne.
Mayflower, wir sind Softwaredienstleister mit Standorten in Würzburg, München und Berlin seit neuestem. Wir tun vornehmlich Software im Software entwickeln im Konzernumfeld für große Kunden und machen nebenbei agile Beratung und sind ziemlich aktiv im Bereich New Work und in der Intrinsify-Bewegung auch und versuchen eben auch nicht nur für unseren Kunden ein tolles Umfeld zu schaffen, sondern auch für unsere Kollegen und Mitarbeiter ein Umfeld zu schaffen, in dem man gerne arbeitet und wo perfekte Teams im Idealfall entstehen können oder eben das unseren Kunden auch bieten zu können, nämlich Teams, die gut zusammenarbeiten. Und
Du hast gerade gesagt, an drei Standorten unterwegs.
Genau.
Mit wie vielen Mitarbeitern so insgesamt?
Insgesamt sind wir circa 70 Mitarbeiter, plus minus immer, ein bisschen Wechsel ist immer dabei. Davon circa 35 jeweils in Würzburg und München und in Berlin aktuell circa 5 Mitarbeiter, die jetzt den Berliner Standort quasi gerade aufbauen.
Das würde mich mal ganz erstmal interessieren, habe ich noch gar nicht gefragt. Wie ist denn der Frauenanteil so in der Softwarebranche?
Relativ gering. Ich muss jetzt gerade selber überlegen.
Habt ihr auch Frauen auch bei euch im Team?
Wir haben tatsächlich Frauen bei uns im Team. Wir haben Frauen nicht nur eben an den klassischen Positionen, wo man sie jetzt vermuten würde bei einer Softwarefirma, sondern wir haben in Würzburg 4, 5 Softwareentwicklerinnen und in München weiß ich es gerade nicht genau, aber es dürften auch so zwischen 4 und 5 sein. In Berlin eine. Aktuell.
Aber Berlin ist ja auch relativ
klein. Berlin sind nur 5 Mitarbeiter, also ein Fünftel der Belegschaft in Berlin ist weiblich.
Mhm. Seit wann bist du jetzt bei Mayflower?
Ich bin seit 3 Jahren bei Mayflower, kenne Mayflower schon eine ganze Weile länger. Ich hatte vorher schon als Kunde mit Mayflower viel zu tun und habe da auch schon die Firma kennengelernt, die Kultur kennengelernt und an irgendeinem Punkt dann eben für mich auch entschieden, davon möchte ich mehr haben und bin jetzt dann seit 3 Jahren quasi bei Mayflower als Product Owner aktiv. Product Owner vielleicht ganz kurz, ist in diesem ganzen agilen Umfeld im Scrum eines der Artefakte, das quasi für das Produkt oder die Produktentwicklung maßgeblich verantwortlich ist innerhalb des Teams. Vielleicht kann man das altdeutsche Wort Produktmanager da nochmal ab und zu erwähnen, so als klassisches Gegenstück zum Product Owner und bin an der Stelle eben viel gerade auch für die Kommunikation zwischen Kunde und Team bei uns intern verantwortlich und zuständig, quasi die Anforderungen einzusammeln und Software in Business zu übersetzen und Business zurück in Software.
Übernimmst du da auch beratende Tätigkeiten?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Es geht einerseits eben um agile Beratung, das heißt also dem Kunden quasi auch das agile Arbeiten am lebendigen Beispiel näher zu bringen. Andererseits aber eben auch in der Anforderungsmanagement oder im Bereich User Experience, was auch oft mit Anforderungen ja Hand in Hand geht, versuche ich auch dem Kunden quasi da beratend zur Seite zu stehen. Zusammen aber jeweils immer mit dem Team. Also bei uns ist es wirklich so, es geht bei uns nicht um Einzelleistungen, es geht immer um Teamleistungen. Das heißt, wir treten auch beim Kunden als Team auf und nicht als Einzelperson, die irgendwie, es gibt nicht den Hero, der irgendwie Projekte managt, sondern das Team ist das, ist der Hero. Mhm.
Ist denn diese Teamarbeit ein Konzept, das Mayflower schon lange verfolgt oder von Anfang an quasi?
Eigentlich relativ von Anfang an. Also bei uns ist es wirklich so, dass die Teams im Normalfall exklusiv für den Kunden arbeiten. Das heißt, ein Team, ein Kunde. Was auch Gott sei Dank die Projekte soweit zulassen von der Größe her. Das heißt, der Kunde hat bei uns exklusiv ein Team, was in dem Thema drinsteckt, was auch diesen Kunden langfristig begleitet. Also normalerweise haben wir auch Projektlaufzeiten von über einem Jahr, wo wir mit Kunden zusammenarbeiten.
Sehr schön, ja.
Jetzt ist Product Owner ja ein sehr neudeutsches Wort und das gibt es ja noch nicht so lange und studiert hast du es wahrscheinlich auch nicht. Wie wird man denn Product Owner? Was hast du denn in deinem ersten Leben gemacht? Wie sah denn deine Laufbahn aus? Zur Schule bist du gegangen, wie ging es dann weiter?
Zur Schule bin ich gegangen tatsächlich. Dann irgendwann habe ich mir gedacht, mache ich doch mal sowas mit Computern. Das hat schon in der Schulzeit angefangen. Dann war ich so der klassische Nerd, so vom C64 über die ersten Windows 3.11 Rechner, bisschen Programmierkenntnisse angeeignet, bis ich irgendwann gedacht habe, das kannst du doch beruflich machen und bin dann in so einer klassischen IHK-Ausbildung als Informatikkaufmann geendet. Im zweiten Jahr, wo die IHK das angeboten hat. Also ich habe Excel-Programmierung gelernt und ein bisschen was über Netzwerk und Internet gab es da auch schon, ja. Also es war eher so ein Versuch der Ausbildung der IHK. Hab dann als Softwareentwickler lange Zeit gearbeitet und von dort aus dann in der Firma, wo ich dort angefangen habe, im Licht- und Showtechnik-Großhandel, wo dann auch das Internet immer mehr zum Geschäftszweig wurde, quasi angefangen, die E-Commerce-Abteilung oder die Online-Abteilung mit aufzubauen. Hatte dann auch da die ersten Kontakte auch zu Mayflower in der Projektzusammenarbeit, in der Umsetzung von einer großen B2B-Plattform damals und bin dann irgendwann eben bei Mayflower gelandet und dann Product Owner, um auf die Frage zurückzukommen, war tatsächlich so 2010 hatte ich den ersten Kontakt mit Agil. Da hatten wir so die Idee, wir machen eine B2B-Plattform und dann kam der Dienstleister und hat gesagt, ja, wir machen das
B2B, Agil. Wofür steht das?
Business to Business, also Großhandel. Nicht klassisches Endkundengeschäft, sondern Gewerbetreibende, die eben auch einkaufen müssen. Und da gibt es immer ein paar Sonderregelungen. Es gibt so Preisstrukturen, die beachtet werden müssen. Also es ist alles ein bisschen anders wie ein klassischer Endkundenshop, wie man jetzt von Amazon kennt. Genau, damals war eben dann der Punkt, ja, wir wollen aber agil arbeiten. Also da habe ich mir gedacht, ja gut, dann schaust du dir das mal an. Klingt ja eigentlich alles ganz spannend. Und haben dann tatsächlich das Projekt in 1,5 Jahren Laufzeit agil umgesetzt und gestemmt. Damals war auch schon meine Rolle Product Owner, damals noch auf der Seite des Kunden eben. Und so bin ich in diese Rolle eigentlich quasi reingerutscht.
Jetzt sagst du immer Product Owner und dann war ich Product Owner. Hast du da vorher ein Buch gelesen oder hast du morgens auf deine Visitenkarte geguckt und dann stand auf einmal Product Owner drauf? Oder wie wird man denn Product Owner?
Also wenn man es jetzt mal rein klassisch betrachtet gibt es dann so von der Scrum Alliance oder von Scrum.org, das sind zwei verschiedene Organisationen, eine Fortbildung zum Product Owner, das sind so 2 Tage, mittlerweile sogar mit richtiger Prüfung. Damals war das noch nicht so, damals hat man sich einfach 2 Tage lang angehört, was so ein Product Owner leisten muss, wie so ein Scrum, wie das Scrum-Framework funktioniert, was man so beachten muss und dann hat man irgendwann so ein Zertifikat in die Hand gedrückt und jetzt bist du Product Owner. Das reicht natürlich nicht ansatzweise aus, um das leisten zu können, was tatsächlich dahinter steckt, sondern Product Owner ist irgendwo im Projektmanagement aufgehängt. Das heißt, man muss wirklich viel sich selber beibringen und viel ausprobieren, viel lernen, viel hinfallen, viel oft wieder aufstehen und weitermachen. Und die Rolle oder die Lehre jetzt zum Product Owner zu werden, gibt es nicht. Also Learning by Doing.
Du bist aber bestimmt nicht der Einzige bei euch jetzt bei Mayflower, der Product Owner ist.
Nein, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele wir aktuell haben. Also wir haben aktiv im Projekten, glaube ich, aktuell 3 oder 4 Product Owner. Wobei das natürlich auf Dienstleister, das heißt, der Product Owner ist ja so im klassischen Scrum-Kontext derjenige, dem das Produkt gehört, also der Produktmanager, wie ich vorhin schon erwähnte. Der Unterschied ist tatsächlich der, als auf Kundenseite kann ich das sein, da bin ich derjenige, der als Product Owner die Budgetverantwortung trägt, der entscheidet, wie das Produkt umgesetzt werden muss. Auf Dienstleisterseite hat natürlich immer der Kunde das Mitspracherecht. Das heißt, klassisch auf Dienstleisterseite ist man eigentlich eher ein Proxy. Das heißt, man vermittelt zwischen den Anforderungen, die der Kunde stellt an das Produkt und den, dem, was möglich ist im Projektumfang, und hat dann eine vermittelnde bzw. auch beratende Rolle, um beim Kunden quasi einen Product Owner langfristig aufzubauen oder jemanden, der die Produktentwicklung beim Kunden eben maßgeblich mit vorantreibt.
Cool, hilft dir denn da auch dein technischer Background wahrscheinlich, oder? Gerade als Proxy, denke ich mir.
Es ist Fluch und Segen. Also es ist wirklich Fluch und Segen, weil klar, man versteht technische Zusammenhänge einfacher oder kann auch vielleicht manchmal schon technische Lösungen sich im Kopf skizzieren. Und genau diese technischen Lösungen im Kopf skizzieren ist das, was Software-Teams gar nicht mögen, weil Anforderungen sollen eigentlich so gehalten werden, dass das Team eine Lösung dafür findet und nicht ich als Product Owner oder als Anforderer die Lösung quasi vorgebe. Das heißt, das technische Denken hilft einerseits beim Verständnis, kann aber manchmal auch, muss man es im Zaum halten und sagen, nein, ich schreibe jetzt nicht hin, liebes Team, nehmt die Datenbank mit der Software und dann funktioniert das so, sondern ihr seid die Entwickler, ihr entscheidet, was die beste Lösung ist.
Ich würde mal sagen, vielen Dank, Steffen, soweit. Jetzt sind wir ja heute hier zusammengekommen. Klar, Scrum ist spannend und die Rollen sind aufregend und wir werden da sicherlich, glaube ich, auch noch einiges zu machen. Heute haben wir aber dich eingeladen, nicht um jetzt die Scrum-Prozesse tiefer zu beleuchten, sondern zum Thema Agenturtag, denn du übernimmst ja noch eine andere Rolle bei Mayflower. Du bist nämlich dort auch in einem Orga-Team drin, was den Mayday organisiert.
Genau.
Genau, und in dem Vorfeld, wir haben jetzt einiges diskutiert gerade so, weil da so schwirren immer so ein paar Begriffe rum und die Idee ist, dass wir vielleicht erstmal uns diese einzelnen Begriffe anschauen. Wir haben es hier so auf drei verdichtet. Das war Slack Time zum einen, Slack Time, Slack Day. Dann ist von Open Spaces oft die Rede. Und dann gibt es noch sowas wie ein Barcamp und ein Foo Camp. Und wenn ich es richtig erinnere, dann wollten wir mit der Slack Time anfangen.
Genau.
Würde ich auch so sehen. Dann würden wir natürlich gerne von dir hören, wie du die Slack Time siehst. Von meiner Seite her, ich sehe Slack Time immer so, dass das eine Möglichkeit ist, Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern Zeit zur Verfügung, in der die Mitarbeiter sich selber weiterbilden können und vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus mit anderen Technologien arbeiten können oder einfach mal Ideen ausprobieren können, die sie selber so haben.
Genau, also Slack Time ist im Endeffekt, um den Begriff vielleicht nochmal kurz so ein bisschen zu umreißen, genau eben das, was du gesagt hast, Unternehmen stellen Zeit zur Verfügung, die Mitarbeiter nutzen können, um Projekte, die jetzt vielleicht nicht direkt im Kundenkontext umgesetzt werden können, in den Unternehmenskontext reinpassen, zu bearbeiten. Das können einerseits individuelle Themen sein der Mitarbeiter, es können aber auch Unternehmensthemen sein, die einfach, wo manchmal die Zeit einfach im normalen Arbeitsalltag fehlt. So richtig bekannt geworden ist, glaube ich, der Begriff durch die 80-20-Regel, die Google vor vielen Jahren eingeführt hat, das erste Mal. Das heißt, Google hat irgendwann gesagt, okay, wir haben viele kreative und intelligente Leute hier sitzen, die sicherlich mehr Ideen haben und mehr können als das, was sie den ganzen Tag auf der Arbeit zeigen oder einfach tun können, weil das Umfeld, weil der Rahmen nicht so weit ist.
Vielleicht doch tun müssen, ne? Was ihre eigentliche Projektarbeit genau ist.
Also das gibt immer dieses Müssen natürlich noch, auch wenn natürlich so in der New Work immer dieses Müssen gar nicht ist. Es ist ja alles irgendwie, man macht ja alles, weil man es gerne macht und weil es einem Spaß macht. Aber natürlich, es gibt auch diesen Alltag, den man...
Ja, dieses Daily Business, ne? Da sind Dinge, die müssen getan werden.
Genau, auch wenn man sich das Ganze selber schön sieht. Das ist immer so, ja, ich habe kein Daily Business, wir sind ja alle jung und hip. Und
idealerweise verpackt man natürlich die Sachen so, dass man Lust drauf hat, die zu machen, dass man eine Challenge hat, dass man Spaß dran hat, da auch was Spannendes umzusetzen. Aber irgendwann bleiben natürlich die Sachen übrig, die nicht so viel Spaß machen. Und das sind dann die Sachen, die man irgendwie angehen muss.
Genau, und dieses Slack Time ist quasi dafür da, um den Leuten Zeit zu geben, auch eigene Ideen auszuprobieren. Bekannt ist sicherlich die Geschichte, auch wieder, um auf Google zurückzukommen. Google Maps ist, so erzählt man sich oder so erzählt auch Google, in dieser Slack Time sind 20% entstanden. Das heißt, es war tatsächlich eine Idee von zwei Mitarbeitern, die gesagt haben, hey, wir brauchen so einen Kartendienst, wir entwickeln da mal was. Und aus dieser ganzen Idee ist irgendwann ein Produkt, nämlich Google Maps, entstanden. Und auch andere Google-Produkte sind auf die Art und Weise quasi gestartet oder losgelaufen, weil sie einfach in den Köpfen von Mitarbeitern diese Idee existierte und sie die Zeit nutzen konnten, an diese Slack-Time quasi, um dieser Idee mal nachzugehen und zu schauen, wie man sich da weiterentwickeln kann.
Das ist so eine Inkubator-Geschichte für mich, ne? Also, und Potenzial wach zu rütteln oder Potenzial zu schöpfen, was in den Mitarbeitern drin ist, und sie das machen zu lassen, wo sie selber einen Wert drin sehen, aber auch mit diesem Hintergedanken vielleicht als Unternehmen aus diesen Werten, die dann dort geschaffen werden, die auch einen realen Bedarf decken oder dem zumindest nachspüren, dann vielleicht eben auch Produkte zu designen und zu generieren. Also für mich hängt in diesem Slack-Day-Gedanken auch immer so ein Start-up-Ding mit drin.
Genau, es geht tatsächlich darum, ein bisschen die Ideen rauszukitzeln und auch diese, ich habe den Begriff, glaube ich, heute schon mal gebracht, die intrinsische Motivation einfach zu wecken und die Leute nicht eben mit Aufgaben zu bestimmen, die die Leute erledigen, sondern einfach zu sagen, okay, welche Themen gibt es denn, die euch interessieren? Und es gibt immer Ideen in Unternehmen, die interessant sind für die Mitarbeiter in jeder Form, also wo Mitarbeiter auch selber bereit sind, sich reinzufuchsen, gerade im technischen, im Softwarebereich. Es gibt so viele neue Technologien und die Zeit, die auszuprobieren, ist natürlich oft im Projektalltag nicht da. Und genau von der Stelle sollte so eine Slack-Time ansetzen, um quasi den Freiraum auch zu schaffen, um neuen Ideen hinterherzurennen und einfach mal auszuprobieren und nicht zu gucken, wie passt das jetzt in meinen normalen Arbeitstag rein, sondern einfach Freiräume zu schaffen.
Was ich immer so empfunden habe oder mitkriege, ist auch, dass man natürlich im Alltag, man macht die Dinge, die getan werden müssen für die Kunden, für das Ergebnis des Unternehmens, aber jeder hat eigentlich ja im Verlaufe der Arbeit im Alltag Probleme oder sieht Dinge, die sich ändern könnten, wo man einfach merkt, dass da würde ich gerne mal dran arbeiten. Ich sehe da im Workflow oder an irgendeiner Stelle technisch Bedarf, dass sich was ändert, vielleicht auch auf höherer Ebene im ganzen Unternehmen, zumindest aber in meinem Bereich vielleicht. Und wenn man die Zeit dafür eingeräumt bekommt, dann ist das natürlich eine gute Möglichkeit, genau solche Probleme zu lösen. Das heißt, ich mache mir selber mein Leben im restlichen Alltag einfacher, wenn ich die Möglichkeit bekomme, das zu lösen, was mich dann stört, ständig in meinem Alltagsarbeit.
Entwickler sind faule Leute.
Ich glaube, jeder ist faul letztlich. Also ich meine, ich möchte natürlich einen nicht gelangweilt sein während der Arbeit, aber ich möchte natürlich möglichst vermeiden, Sachen wiederholt zu machen und mich mit Dingen zu beschäftigen, die einfach uninteressant sind. Und wenn ich da durch Zeitinvestitionen Lösungen schaffen kann, die mir das erleichtern oder davon wegkommen, dass ich Sachen wiederholen muss, dann ist das, glaube ich, ein Gewinn für alle. Ich brauche weniger Zeit dafür. Ich bin weniger gelangweilt, kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Ich glaube, das hilft auch nicht nur in der Softwareentwicklung letztlich.
Ja, das ist noch eine zweite Triebfeder vielleicht. Warum Slack-Time für ein Unternehmen? Warum ist das interessant? Jetzt nicht nur, um eben damit neue Produkte wie Google Maps oder Gmail oder was da alles so in der Literatur rumgeistert, erfunden werden, sondern damit auch das, was du gerade meintest, Christian, so ganz reale Arbeitserleichterungen Einfluss nehmen oder realisiert werden können. Vielleicht auch so etwas, was du damals gemacht hast, Steffen, so mit diesen Excel-Programmieren, wo es ja auch um Erleichterungen oder Oberflächen schaffen, um Tabellen schneller ausfüllen zu können. Sowas in diese Richtung.
Genau, es geht im Unternehmensweit nicht nur darum zu sagen, was bringt, also natürlich, dass du hast es vorhin im Nebensatz gesagt, dass es allen irgendwie was bringt. Also das die individuellen Bedürfnisse, die natürlich dann wieder auf die Bedürfnisse der Firma matchen, das ist eigentlich das Perfekteste, was einem passieren kann in so einer Slack-Time, weil eben man sich selber vielleicht Arbeit erleichtert, aber auch dadurch wieder Freiräume schafft, die man dann wieder im normalen Alltag quasi anders nutzen kann oder effektiv nutzen kann und somit auch ein Gewinn für die Firma mit bei rauskommt. Also eine Win-Win-Situation auf beiden Seiten an der Stelle.
Wir haben vorhin ja auch schon mal ein bisschen gesprochen und da kam der Begriff des Silos auf und ich finde, der passt jetzt gerade unheimlich gut. Vielleicht kannst du da gleich noch mal was zu sagen, wie ihr das da macht, aber grundsätzlich, dass man in so einem Slack-Day vielleicht auch Silos im Sinne ein, ich arbeite nur mit meinem Team und unterhalte mich nur mit meinem Team oder meiner Gruppe, meinen Kollegen, ein bisschen aufbrechen kann und vielleicht ein bisschen weiterschauen kann, was das Gesamtunternehmen angeht. Ich glaube, das ist was dann auch noch so eine Zeit ermöglicht.
Genau, das ist vor allem dann, wenn die Slack-Time eben nicht individuell genutzt wird, sondern quasi eben an so einem Tag, an so einem Slack-Day oder Agenturtag oder wie auch immer gebündelt wird, dass eben quasi auch ein cross-funktionaler Austausch stattfindet. Das heißt, man hat normalerweise natürlich, wenn man in einem Unternehmen zusammenarbeitet, entstehen immer soziale Systeme, die normalerweise oft in Teamstrukturen, jetzt bei uns auch natürlich, wir arbeiten in Teams für den Kunden, wie vorhin eingangs erwähnt. Das heißt, es entstehen natürlich so gewisse soziale Silos fast schon, also auch Wissenssilos, weil halt die Teams an ihren Themen, an ihren Kunden arbeiten. In anderen Firmen oder in Agenturen ist dann oft so die klassische Teilung zwischen Entwicklung, Design, Konzeption. Und da geht es eben auch darum, an so einem Slack-Day zu schaffen, diese Silos, die dort automatisch entstehen, aufzubrechen oder noch weiter zu öffnen, dass quasi auch ein Wissenstransfer stattfinden kann oder dass einfach auch mal ein Designer sich mit einem Softwareentwickler hinsetzt und gemeinsam an einem Thema arbeitet, um einfach auch ein gegenseitiges Verständnis zu schaffen, sowohl von Software für Design als auch für umgekehrt. So, warum macht denn der Entwickler immer das so kompliziert und warum macht denn der Designer das immer in das Verständnis einfach, Völkerverständigung könnte man fast schon sagen, was da entsteht.
Genau. Ging mir gerade durch den Kopf, weil Slack-Time, das klingt immer so aus der Mitarbeitersicht. Ne? Slack-Time, ich habe jetzt Zeit, um meinen Gedanken, Gehirnspinsten nachzugehen, Dinge zu machen, die die Welt vielleicht doch nicht gebraucht hat. Aber wenn man das jetzt nochmal so zusammenfasst, sehe ich da gerade drei Punkte, die dafür sprechen, auch aus Unternehmersicht, mal über Slack-Time nachzudenken im eigenen Unternehmen. Ja, das, wir hatten zuerst war das Produktentwicklung. Ich öffne Räume, um vielleicht Produkte sich entwickeln zu lassen. Ich unterstütze das, indem ich Mitarbeitern ja Zeit gebe, die sich an realen Bedürfnissen orientieren. Das ist Punkt 1, der ist offensichtlich, da kann ich ja sofort ne, Cash machen und Gewinne generieren, so das große Versprechen vielleicht. Dann hatten wir aber auch weiter, dass was wir gerade hatten, die Erleichterung von wiederkehrenden Arbeiten, indem ich Routinen vielleicht beseitigen kann innerhalb einer Slack-Time. Da sind wir jetzt schon bei den realen kleinen Verbesserungen, die ja immer liegen bleiben, wo ja vielleicht auch die Kollegen sagen, wenn ich mal Zeit hätte, dann würde ich ja meinen Schreibtisch aufräumen oder eben eine Excel-Verbesserung schaffen, ein Makro bauen oder. Und die dritte Sache gerade war, das ist ja auch ein ganz spannender Punkt, das Aufbrechen von Silos. Und jetzt waren jetzt auch wieder zwei Aspekte. Das eine waren technische Silos, also Wissensträger, wenn das Wissen nur bei einer Person ist, dass wir es dann darüber verteilen können. Und das andere war, das ich vorher auch gar nicht so bewusst vor Augen hatten, war das Aufbrechen von diesen sozialen Silos, die du gerade da zu sprechen kamst. Und da sind wir wieder zurück, auch bei Mitarbeitern, wo es sich dann vielleicht auch so der Kreis irgendwo schließt, ne? Wo dann neue Gemeinschaften entstehen innerhalb einer Firma und je besser die sich dann da verstehen, so die Hoffnung, so das Versprechen, dann laufen die kompletten Prozesse ja auch besser. Ich würde so bei Slack-Time gerade mal sagen, ich glaube, wir haben den Begriff so einigermaßen gefasst und würde euch jetzt den zweiten mal reinschmeißen, nämlich...
Ich würde einen Punkt noch hinzufügen
aber
wollen,
gerne,
auch zu dieser wunderschönen Auflistung. Da ich ja relativ viel mit Open Source Software zu tun habe und wir jetzt auch hier gerade in der Softwareentwicklung sind, finde ich Slack-Time als jemand, der intensiv Open Source macht, was ich an der Stelle sehr wichtig finde, um Open Source Software weiter zu betreiben, weil Unternehmen, die sich mit Software beschäftigen, profitieren heute enorm von Open Source Software an ganz vielen Stellen. Und Open Source Software lebt wiederum davon, dass Beiträge geschaffen werden zu der Software von jedem. Und ein Slack Day hilft natürlich, wenn das nicht sowieso schon in der Firma irgendwie anders geregelt ist, dass Beiträge zu Open Software gemacht werden, hilft natürlich so ein Slack Day total dabei, dass sich Mitarbeiter mal intensiver mit einem Open Source Projekt auseinandersetzen können und da was beitragen können, was ja dann wieder dem Unternehmen potenziell hilft, dass das Projekt einsetzt.
Also ist das vor allem ein Appell an Unternehmen, die Open Source einsetzen, das nicht nur hinzunehmen, zu sagen, boah, cool, dass da einer für Umme was hier produziert hat und ich kann das dann einfach einsetzen, sondern auch so dieser Gedanke der Community etwas zurückzugeben, indem ich vielleicht einfach nur Mitarbeitern Zeiträume eröffne, damit sie daran mitarbeiten können.
Was ja letztlich auch wieder Probleme löst, die ich vielleicht sogar aktiv habe mit der Software. Also es ist ja nicht nur was ich zurückgebe, sondern optimalerweise sogar ein Feature, das ich brauche oder ein Problem, das ich damit habe. Das letzte fehlende Puzzlestück, damit es für mich die perfekte Lösung ist.
Jetzt würde ich doch wieder nochmal versuchen, den zweiten Begriff hier reinzuwerfen. Wenn wir Slack-Time so einigermaßen eingegrenzt haben, sehe ich so auf der anderen Seite dieses Open-Space-Format.
Was ja ein Format ist dann wirklich für einen beliebigen Tag, nicht nur für einen Slack-Day. Aber vielleicht möchte Steffen dazu kurz was zu erklären.
Also zum Open Space Format, ich glaube, für Menschen, die momentan auf diesem ganzen, ja, wir kommen gerade, ich werfe gerade den nächsten Begriff dann, weil Open Space nämlich tatsächlich auch ein Format ist, was gerne auf Barcamps angewendet wird. Das heißt, ich bin gerade schon.
Die gehören offensichtlich zusammen.
Kurz vorgesprungen. Es ist ein, wie liest man so schön in der Definition, eine Technologie oder eine Methode der Großgruppenmoderation. Das klingt jetzt
Sehr abstrakt.
Sehr abstrakt. Und ja, ich wollte gerade schwülstig sagen, das ist so Großgruppenmoderation.
Was ist raus?
Genau. Was ist Großgruppenmoderation? Im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, eine flexible Agenda für einen Tag zu schaffen. Das heißt, den Leuten nicht jetzt feste Timetables, Themen durchzuprügeln, sage ich mal, sondern tatsächlich Themen zu sammeln und dann gemeinsam. Jeder kann was dazu beitragen. Es ist ein offenes Format. Ich habe eine flexible Agenda, wo ich Themenslots habe, die ich füllen kann mit Themen, die aus der Gemeinschaft kommen, um quasi eine Themenvielfalt ja, zu strukturieren.
Du sagst jetzt Großgruppenmoderation. Ne? Ich hätte ja, würde noch ein bisschen anders ansetzen. Wo kommt dieses Bedürfnis eigentlich her? So aus dem Konferenzwesen, so wie ich es mir erschlossen habe. Eine Konferenz darin besteht, dass es auch ein Orga-Team gibt, die sich ein Konferenzprogramm ausdenken, die dafür sorgen, dass es dann Speaker gibt, dass Talks irgendwie zusammenkommen. Teilweise wird auch sehr viel Geld dann dafür ausgegeben, dass Leute dort sprechen. Muss nicht, kann aber. Genau, und dann gibt's jetzt diese ein, zwei Tage, wo Menschen zusammenkommen und reden darüber und dann passiert etwas, nämlich ein Programm wird abgearbeitet, was sich einige wenige ausgedacht hatten. Und ein Open Space ist für mich genau das Gegenprogramm dessen. Die Idee, hey, coole Gespräche finden doch oft in den Kaffeepausen statt und eigentlich habe ich bei der letzten Konferenz die besten Gespräche und die besten Infos in den Kaffeepausen oder dem Vorher-Nachher bekommen. Und dann ist es doch schon was ganz anderes, diese Art von Unkonferenz.
Ich glaube, das ist genau der Punkt, dieses Moderation ist das, was ein bisschen auf den Irrweg geführt hat, Großgruppenmoderation, wo man immer denkt, so, ich muss das als Moderator, das ist jetzt wieder die eine Person oder das eine Gremium, was quasi die Agenda bestimmt, die Themen bestimmt und dann, wie du es eben schon gesagt hast, dass einfach nur noch durchgepaukt wird, egal ob es jetzt vielleicht sinnvoll ist oder nicht. Und genau deswegen beim Open Space eben die Themenvielfalt, die Gespräche, die jetzt quasi in der Kaffeepause passieren würden, in die Sessions reinzuheben und als Sessions abzuhandeln und die Themen zu bearbeiten, die tatsächlich relevant sind und eben nicht die Themen, die sich irgendein Gremium vorher ausgedacht hat, die theoretisch interessant sein könnten für eine Gruppe oder für einen.
Ich wollte jetzt hier auch bloß nicht den Eindruck erwecken, als mache ich hier gerade Konferenzbashing, ne? Ganz bestimmt nicht. Es gibt fantastische Konferenzen und ich finde es auch nach wie vor sehr wichtig, dass es kluge Menschen gibt, die sich gute Programme ausdenken, die relevante Sprecher identifizieren, an Orte zusammenbringen, damit so ein Austausch passiert, der natürlich in den Kaffeepausen auch fortgesetzt wird. Deswegen sehe ich das auch nicht als eine Konkurrenzveranstaltung, weg mit den Konferenzen hin zu den Open Spaces, sondern das sind schlicht zwei komplett unterschiedliche Formate, die zwei unterschiedliche Bedürfnisse nachkommen.
Ich denke auch, man muss schon beides berücksichtigen und beide haben ihre Berechtigung und je nachdem, was für einen Input man braucht, besucht man das eine oder das andere oder sogar beide. Also ich höre durchaus häufiger von Besuchern der großen offiziellen Konferenzen, dass sie hingehen, um natürlich die High-Level-Talks mitzubekommen, aber natürlich auch, um Leute zu treffen, die da auch immer hingehen, weil man weiß ja, dass man da sich trifft und sich über das Alltagsgeschäft auszutauschen. Und auf den Unkonferenzen dann wirklich die Detailinfos zu kriegen aus dem Alltag, aus den Projekten und so ein bisschen tiefer zu gehen bei bestimmten Themen.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das eine gute Ergänzung ist, also dass diese beiden Formate sich, also das Konferenzformat und Open Space sich gut ergänzen. Und ich glaube auch, dass mittlerweile, es gibt einige Konferenzen, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, Thomas, wo wir uns kennengelernt haben, aber ja, in Berlin auf der Konferenz, ich glaube, es gab tatsächlich den letzten Tag ein Open Space Format im Rahmen einer klassischen Konferenz. Das heißt quasi, man hat diese klassischen Konferenztracks gehabt, konnte aber auch im Detail quasi die Themen, die man dann identifiziert, wie du jetzt gerade gesagt hast, im Nachgang, dann die man für die Unkonferenz mitnimmt, quasi dann nochmal
vertiefen
oder mit hochheben.
Mhm. Ja, das ist eine gute Entwicklung, ne, wenn sich die beiden halt so tatsächlich auch am Ort
ergänzen. Es geht um dieses Pairing.
Und es dann Slots gibt, auch für Unkonferenzen oder Spontankonferenzen.
Weil oft diese klassischen Tracks natürlich Fragen aufwerfen, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr sich austauschen möchte oder gezielt sagen möchte, ich habe da vielleicht noch Infos, die ich dazu beitragen möchte. Ich habe eine These oder eine Idee, die ich einstreuen möchte. Und genau da ist halt ein Open-Space-Format, da jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen. Eine super Sache und auch der Wechsel zwischen den Themen ist relativ schnell möglich. Es ist kein starres Format, wo man quasi in der Session sitzen muss, bis der vorne
fertig ist
und endlich Folie 140 mit dem Danke-Slide angeklickt hat, sondern Open Space ist tatsächlich was, wo es um Mitmachen geht und wo es auch darum geht, wenn man merkt, man kann jetzt nicht mehr dazu beitragen, dann gehe ich zu einem Thema, wo ich wirklich nützlich sein kann.
Ja, und hier Gruppenmoderation ist schon ein ganz relevanter Begriff da drin. Und es wird ja dann auch offensichtlich, weil wenn ich kein Konferenzprogramm habe und jetzt kommt da so ein ganzer Trupp von Menschen zusammen, dann habe ich eine große Gruppe vor mir, die ich dann ja irgendwie auch anmoderieren und begleiten muss. Da ist ja auch einiges gefragt, glaube ich.
Aber wichtig finde ich an der Stelle, dass die Moderation aus dem Format entsteht. Es gibt natürlich jemanden, der die Räume bereitstellen muss und der vielleicht mal den initialen Startpunkt geben muss und vielleicht auch erklären muss, wie das Format funktioniert, weil es ja wahrscheinlich nicht alle Teilnehmer dann wissen. Aber letztlich ist das Format selber die Hauptmoderationsquelle in diesem Open Space. Das muss man vielleicht nochmal rausstellen.
Jetzt hast du ja gerade vom Open Space, du hast ja sofort unseren dritten Begriff hier auch noch mit reingebracht, nämlich das Barcamp. Wie viel Alkohol wird denn so getrunken in so einem Barcamp?
Das ist eine gute Frage. Ich vermute an den Abendveranstaltungen sogar gar nicht so wenig. Genau, was ist so ein Barcamp eigentlich? Ich musste jetzt gerade, muss ich gestehen, selber noch mal ganz kurz die offizielle Definition mir hier gerade rausziehen aus dem Internet und mal nachgucken, wie man eigentlich so ein Barcamp definiert. Unconference oder Unconference, hast du vorhin auch schon gesagt, Christian, das ist eigentlich genau das, wo es hingeht. Das heißt, es geht eben nicht die Konferenz XYZ mit den großen Speakern und den großen Themen, die an diesem Tag stattfinden, sondern es ist ein community-getriebenes Format. Das heißt, man trifft sich normalerweise halt abends an der Bar oder da passieren die interessanten Dinge, da halt dann auch tagsüber. Es wird normalerweise nicht so viel getrunken, außer an der Kaffeetheke. Es kann ad hoc entstehen, das ist eben was Schönes. Ein Barcamp ist jetzt nichts, was ich groß planen muss und wo ich brauche eigentlich nur einen Raum, einen Moderator, irgendwo eine Timetable, da bin ich wieder bei diesem Open Space. Das ist eben, das geht sehr verzahnt, weil eben das Open Space ein tolles Format ist, um Barcamps zu strukturieren. Ja, das ist eine Unkonferenz.
War so ein bisschen auch so eine Trickfrage gerade von mir, das mit diesem Alkohol, weil wir haben hier, Christian, wir haben ja auch im Vorfeld einiges drüber diskutiert, wo kommt dieser Begriff Barcamp eigentlich her? Weil klar, so eine erste Assoziation ist irgendwo gemeinsam stehen, trinken, Bar. Und ich glaube, das spielt auch tatsächlich eine Rolle, aber dann kommt ja noch ein zweiter Begriff dazu, Foodcamp. Und ich glaube, über den kann man so ein bisschen, kriegt man so einen Ansatz dahin. Ne? Bar, Food, was sind das für Begriffe?
Ja, historisch, das Foodcamp ist wohl das erste in dem Format veranstaltete Camp gewesen vom O'Reilly Verlag und damit Foodcamp für die Friends of O'Reilly, weil O'Reilly eben nicht nur Mitarbeiter eingeladen hat, sondern eben auch Freunde des Verlags. Und dann wurde das weitergesponnen und gesagt, okay, das ist ein tolles Format, aber wir wollen das auch außerhalb von O'Reilly machen. Und dann war das Barcamp geboren. Und wenn man jetzt beides hintereinander gehört hat, wissen die Leute, die sich technisch so ein bisschen auskennen, schon, woher es kommt. Foo und Bar werden in der Informatik oder in der Programmierung gerne als Platzhaltervariablen benutzt oder als Platzhalterbegriffe jeweils hintereinander. Foo ist in der Regel der erste Platzhalter, den man benutzt und dann folgt darauf Bar. Wenn ich zwei Platzhalter brauche, habe ich halt Foo und Bar. Und so ist wahrscheinlich der Name dann entstanden, dass das Foodcamp das erste war und dann brauchte ich ein weiteres Wort und dann wurde es Bar. Ja, und ein kleines Wortspiel, ganz süß, aber scheint so gewesen zu sein.
Ja, hat sich so doch dann durchgesetzt. Ne? Barcamp, das ist ja so der gängige Begriff, das hört man ja jetzt an allen Ecken und Enden. Ja, aber ich finde es nochmal interessant, so eine Herleitung oder so von diesem Technischen und diesen Begriffen, das finde ich, das macht ja total viel Sinn, das als so ein XY, als so ein Platzhalter, so ein AB irgendwie zu sehen, ne, so. Was das ist, was an diesem Camp gemacht wird, das ist nicht klar. Das muss definiert werden direkt eben am Anfang. Also habe ich so ein Platzhalter-Camp, an dem die Menschen, die dort zusammenkommen, dann entscheiden können, was passiert denn da eigentlich.
Und auch eben die Themen finden können. Das heißt, die Themen müssen, es muss dieses Camp nicht vorher unter ein festes Thema stellen. Ich kann tatsächlich ein Thema, ein Barcamp machen und das Thema entsteht auf dem Barcamp. Ich muss eben nicht vorher mir schon überlegen, ich mache jetzt ein Barcamp zum Thema XY. Natürlich macht es immer Sinn, Leitplanken zu setzen, auch bei solchen Themen, aber es ist auch eine Möglichkeit, einen Austausch zu schaffen, gerade im Unternehmenskontext, sagen wir, machen ein Unternehmensbarcamp, was wir bei Mayflower beispielsweise jetzt schon seit vielen Jahren tun. Das heißt,
interessante Überleitung. Ja, das passt auch das Thema Alkohol wieder ganz gut, habe ich noch
gehört. Natürlich, bis zu einem gewissen Grad immer.
Aber zum Thema Bierkonsum in Bayern kommen wir dann später, glaube ich, noch.
Ich glaube, da haben wir noch genug Anknüpfungspunkte. Ich kann auch gerade ergänzen, weil das nämlich interessant ist, was ich gerade hier noch mein Wikipedia-Barcamp-Artikel mir gerade ausspuckt, weil tatsächlich ist ein Barcamp auch eine Form der Großgruppenmoderation, habe ich gerade gelernt. Und unterscheidet sich vom Open Space tatsächlich nur durch eine lockere Organisation. Also wenn Open Space schon ja leger ist, dann ist Barcamp noch legerer, so im weitesten Sinne, weil eben die Themen beim Open Space, normalerweise versucht man schon ein Thema drüber zu schreiben, dagegen beim Barcamp ist es eben ein Camp, also mehrere Tage auch oder ein kompletter Tag, wo ich komplett frei bin, auch in der Gestaltung der Themen, wenn ich es nicht vorher irgendwie einfach.
Ja, mir sind auch mehrere Definitionen noch über den Weg gelaufen und dann wird darüber verhandelt, wie lange ist ein Slot. Und ist der Slot beim Open Space länger als beim Barcamp? Natürlich gibt es dort individuelle Ausprägungen. Ich würde jetzt auch gar nicht so weit gehen wollen, diese Begriffe auszudefinieren und in allen Varianten darzulegen und so gegeneinander. Ich glaube, dass wir es eigentlich schon so ganz gut getroffen haben. Open Space wäre dann eben so diese, ne, die Unkonferenz und ein Barcamp, vielleicht auch nochmal so eine spezielle Form, auch in Abgrenzung zu diesen Dingen, die O'Reilly exklusiv damals gemacht hatte und das Barcamp dann eben als so ein offenes Format, gerne auch ein schlankes Format.
Ich glaube auch die Begriffe und die genaue Einhaltung der Begriffe ist in dem Kontext gar nicht wichtig, weil wir gerade ja schon gehört haben, es sind sehr freie oder sehr lockere Formate, sehr legere Formate und ich genau so sollten auch die Begriffe, man sollte sich glaube ich nicht festmachen, Open Space wird so definiert und Barcamp so. Wichtig ist, dass das, was es tut, nämlich Freiräume schaffen, um Ideen zu fördern oder Themen.
Gelebt wird auf der.
Genau,
auf
dem gelebt Fall wird. Und wie man es dann nennt, ist an der Stelle eigentlich nebensächlich.
Genau. Ich denke, in Deutschland kennt man am ehesten noch das Barcamp in dieser Form. Das hört man schon mal häufiger.
Genau, Foodcamp ist mir jetzt so auch noch nicht irgendwo so direkt begegnet. Also mir jetzt zumindest nicht. Ja, und dann gibt es dann noch so einen vierten Begriff, der Mayday. Von dem liest man ja noch nicht so viel auf Wikipedia, aber vielleicht wird sich das ja noch dieser Podcast-Folge ändern.
Ich glaube auf Wikipedia nicht, auf unserem Mayday-Blog, Mayflower-Blog, jetzt sage ich schon Mayday-Blog, Mayflower-Blog wird man schon mehr Themen dazu finden. Ich weiß selber nicht, wie viele es sind, aber ich glaube vorhin waren es nur so 15. Was ist der Mayday jetzt? Genau, der Mayday ist quasi nicht nur der Hilferuf, wenn ich irgendwie als Pilot ein Problem habe und nicht mehr weiß, wie ich landen soll, sondern tatsächlich auch unser Slack-Time bei Mayflower. Wir hatten vorhin schon mal über den Namen diskutiert, Mayflower, Mayday, Slack Day. Es war einfach ein Wortspiel.
Ja, man denkt jetzt erstmal genau an diesen Hilferuf. Ne? Aber ich glaube, man wird eurem Format überhaupt nicht gerecht, wenn man sagt, oh, das war irgendwie so eine Notabwehrreaktion. Irgendwas lief total mies schlecht. Und jetzt muss es ganz dringend Notruf, Aussendung geben und ein neues Format, damit etwas besser wird. Oder wie genau seid ihr eigentlich damals gestartet in dieses Format?
Die Geschichte dazu ist ein bisschen länger. Ist interessant, weil Christian hatte vorhin die Open-Source-Initiative erwähnt im Rahmen von Slack Times. Das heißt, es gab bei uns schon immer, da wir aus der Software-Ecke kommen, auch eben aus dem PHP-Umfeld und auch lange Zeit einige PHP-Core-Entwickler bei uns mit an Bord waren. Das heißt, an der Stelle waren wir schon immer sehr stark im Open-Source-Umfeld und es gab auch schon immer so eine Regelung, dass Open-Source-Projekte, also Mitarbeiter, die in Open-Source-Projekten aktiv sind, eine gewisse Zeit dafür nutzen können. Dann irgendwann kamen dazu, dass wir jährlich Barcamps organisiert haben für die Belegschaft. Hatten wir auch vorhin im Begriff ja schon diskutiert. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, jetzt gibt's Barcamp, es gibt diese Open-Source-Zeit, dann gibt es noch so diese Weiterbildungsmöglichkeiten. Wir hatten Formate wie, dass die Mitarbeiter donnerstags abends immer an unseren Standorten Vorträge gehalten haben, um quasi sich mit Themen auseinanderzusetzen und diese nach außen sowohl intern als auch extern transferieren zu können. Wir hatten freitags immer Workshops oder öfter Workshops mit externen Coaches, die quasi zu gewissen Themen, sei es Kundenkommunikation, sei es technischen Themen, quasi Wissen in die Firma gebracht haben. Und irgendwann haben wir gesagt, das sind alles so drei oder mehrere Parts, die dann zusammenspielen. Warum machen wir nicht einfach so eine Slack-Time, wie das jetzt wohl die ganzen hippen Firmen machen, wie man das so macht. Und Google macht das ja auch, also muss das was ganz Tolles sein. Es ist tatsächlich was ganz Tolles daraus entstanden. Dann haben wir diesen Mayday eingeführt und das ist quasi jeder zweite Freitag, wir haben das alle zwei Wochen, 14-tägig, wo wir quasi Zeit haben, einen Tag lang uns mit Themen im Rahmen einer Slack-Time zu beschäftigen. Themen technischer Natur, Unternehmensorganisation, eigentlich, es sind den Themen fast keine Grenzen gesetzt, ich sage jetzt mal bewusst fast keine Grenzen gesetzt, aber da kommen wir vielleicht später auch noch an ein paar Beispiele.
Genau, du hast uns ja schon einiges hier im Vorfeld auch gezeigt, was ihr da fleißig in eurem Unternehmenswiki dokumentiert habt und was du ja auch da nochmal mit rausgefunden hast, so im Nachgang in der Recherche, weil du warst, glaube ich, jetzt 3 Jahre schon dabei, ne, bei Mayflower, den Slack Time, den Slack Day, den May Day Gibt's aber schon länger, länger als du eben dabei bist, seit 5 Jahren ungefähr. Und du hast so eine Übersicht erstellt, hier in der Vorbereitung mit den Themen, die ihr alle so im Laufe der Zeit durchhattet. Und es ging 2012, glaube ich, los.
Genau, wir hatten 2012 im September tatsächlich den ersten Mayday. Damals war ich noch nicht an Bord der Mayflower. Ich kannte Mayflower schon als Kunde. Das heißt, ich kenne die Maydays auch schon aus der Außensicht und fand das eigentlich auch schon aus der Außensicht immer eine sehr coole und sehr spannendes Konzept, um einfach neues Wissen sich anzueignen. Prinzipiell wussten wir selber intern nicht, das ist das Spannende, dass wir selber intern nicht wussten, dass wir das 5-jähriges Mayday-Jubiläum dieses Jahr haben. Das haben tatsächlich jetzt erst meine Recherchen so ein bisschen, ich wusste es auch nicht, obwohl ich auch im Organisationsteam mit bin. Das ist so, man vergisst das gerne, weil das auch so lose gestartet ist. Da gab es dann mal so den Versuch, wir machen jetzt mal so einen Slack-Day, nennen das irgendwie Mayday und fahren da mal los, wie wir das eigentlich gerne tun, so auch als agiles Unternehmen. Man probiert einfach mal Dinge aus, macht so ein MVP, schaut mal, wie weit man damit kommt und justiert dann lieber erstmal im Nachgang nach und schaut mal, wie das alles läuft. Und so ist dieser Mayday auch entstanden.
Dann erst nochmal hier an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch an Mayflower für 5 Jahre Mayday. Respekt.
Ne? Eine tolle Leistung, ja. Ja,
die Geburtstagskarten dann im September, bitte.
Ja. Ah, es ist noch gar nicht 5 Jahre.
Nein, am 14.09. war der erste dokumentierte Mayday, den ich jetzt gefunden habe. Ob es tatsächlich vorher schon einen Versuch gab, der vielleicht nicht dokumentiert wurde, wird, glaube ich, gerade noch intern diskutiert, ob da vorher schon ein Tag war, den man Mayday nennen könnte. Aber 14.09. ist der erste dokumentierte 2012.
Und beim Reinschauen gerade in eure Historie fällt auf, dass 2013, also schon ein paar Maydays weiter, ist was für mich Entscheidendes passiert. Ihr habt dort ein Orga-Team etabliert, das M-Team, glaube ich, heißt es. Also das Mayday Mayflower Orga-Team für Slack-Time-Days im Barcamp-Format.
Genau, wir haben quasi festgestellt, so ein Slack-Day ist ja an sich jetzt erstmal keine große Sache. Wie wir schon gesagt haben, Open Space, wir brauchen irgendwo eine Wand, wir brauchen ein paar Räume, wir brauchen motivierte Kollegen, alles kein Problem, das finden wir noch. Aber auch das muss irgendwie bis zu einem gewissen Punkt vorbereitet werden. Es geht bei Kleinigkeiten wie los, wie sind die Räume soweit klar, dass man sich da reinsetzen kann, ist das Arbeitsmaterial vorhanden? Wer moderiert eigentlich die Auftaktfahrt, also die Themen, wer gibt dem Tag einen Rahmen, ein bisschen Moderation auch, um zu schauen, welche Projekte stehen an, Kollegen abzuholen, Kollegen zu informieren und auch die reinen Orga-Sachen wie eben, es gibt Häppchen, wer kümmert sich darum, dass was zu essen und was zu trinken auf dem Tisch steht. Es sind so diese ganzen Themen, wo wir irgendwann gemerkt haben, es braucht jemand, der den Hut auf hat und haben aber dann auch nicht gesagt, okay, wir nehmen jetzt irgendwie so die klassischen Orga Personen mit rein, das heißt, wir sagen jetzt dem Office-Management Bescheid, bitte kümmert euch um den Mayday, sondern es war konkret einfach aus der Belegschaft raus die Frage, wir brauchen mehr Organisation, wer wäre bereit, da mitzumachen? Also wirklich, dieses Team hat sich gegründet aus eigenem Interesse, den Mayday besser zu machen und auch den Mayday mit Themen und mit Organisation nach vorne zu bringen und stetig eben diese iterativen Verbesserungen, wo ich gerade gesagt habe, das ist so eine Reise, wir haben immer wieder Sachen ausprobiert, das voranzutreiben und auch zu analysieren, was machen wir eigentlich besser, was machen wir anders beim nächsten Mal, was können wir noch ausprobieren, Experimente zu wagen und zu starten. Und da ist dieses M-Team dann entstanden, was bis heute eigentlich in wechselnder Besatzung quasi immer noch aktiv ist und wo jeder Mitarbeiter theoretisch die Möglichkeit hat, wenn er Interesse hat, dort mitzuwirken oder diesen Tag mitzugestalten, in diesem M-Team das zu tun.
Ich finde das echt unglaublich, ne? Jetzt seit über 4 Jahren macht ihr alle 2 Wochen, also alle nach 9 Arbeitstagen, fügt ihr einen Slack-Time hinzu. Ihr seid irgendwie gestartet, Selbstinitiativ offensichtlich, und habt dann auch noch selbstorganisationstechnisch ein Orga-Team geformt. Und wie funktioniert genau dieses Orga-Team? Du hast ja schon gesagt, es sind ja nur einige wenige, die das mit organisieren. Kann ich, wenn ich sagen will, die machen das irgendwie blöd oder die Schnittchen gefallen mir nicht, ich will jetzt auch mal ins Orga-Team, ich besorge jetzt mal richtig gutes Essen. Kann ich dann einfach mitmachen bei euch?
Ja.
Also, wenn ich jetzt Mitarbeiter wäre von Mayflower natürlich.
Oh, ich glaube auch als Nicht-Mitarbeiter wäre das möglich. Also wir sind da relativ offen für jedes Experiment, das ist das Schöne. Aber ja, theoretisch jeder Mitarbeiter kann nicht nur mitmachen, sondern genau in dem Fall, wenn er eben konkrete Verbesserungsvorschläge hat, die vielleicht jetzt über den Geschmack der Häppchen hinausgehen, ist sogar eingeladen mitzumachen und mitzuwirken, weil das eben nicht ein Tag ist, den irgendwie nur die Firma den Mitarbeitern zur Verfügung stellt, sondern tatsächlich auch ein Tag ist, den die Mitarbeiter gestalten sollen. Also wo wir als Mitarbeiter gefragt sind, uns diesen Mayday so zu machen, wie er für uns nützlich ist wo wir auch das Beste bei rausholen können.
Genau, aber jetzt seid ihr ja auch, ne, insgesamt 70 Leute. Mhm. Da kann ja jetzt nicht, können ja nicht 70 Leute das Ding organisieren und gestalten.
Keine Sorge, so groß ist der Andrang nicht aufs einem Team. Also Organisation ist auch immer so ein bisschen was Abschreckendes natürlich. Es gibt immer, es ist so die Möglichkeit natürlich, es gibt immer die Möglichkeit, Anregungen einfach ins M-Team einzukippen. Das heißt, an ein Mitglied des M-Teams heranzutreten, zu sagen, ey, ich habe da mal eine Idee oder ich habe da was gehört oder können wir das mal ausprobieren. Dann haben wir bei uns im M-Team quasi interne Abstimmungsrunden, die immer antizyklisch zu den Maydays stattfinden. Das heißt, immer in der Mayday-freien Woche, was irgendwie hart klingt, die Mayday-freie Woche, aber auch die gibt's tatsächlich. Es gibt Wochen ohne Slack-Time, das sind die traurigen langen Wochen. Und da haben wir ein Abstimmungsmeeting bei uns im Orga-Team, wo wir quasi genau solche Themen, also aktuelle Themen, das heißt jetzt, ich sag jetzt mal, Anträge aus der Belegschaft, auch wenn das furchtbar bürokratisch klingt und überhaupt nicht so ist, Anregungen ist wahrscheinlich besser oder Verbesserungsvorschläge einfach diskutieren und auch eben am Format versuchen, stetig zu feilen, zu optimieren und auch einfach zu experimentieren. Also wir sprechen uns dann schon ab, gerade bei uns das Schwierige ist eben der Standort übergreifende Arbeiten. Wir haben eben Standorte Würzburg, München, Berlin. Das heißt, jeder Standort tickt auch ein bisschen anders, so von der Art her, wie dort gearbeitet wird, von der Art, welche Kunden auch in diesem Standort betreut werden. So haben wir in München quasi die Situation, dass unsere Mitarbeiter unter der Woche meistens beim Kunden vor Ort sind und tatsächlich nur freitags im Büro sind. Das heißt, für die ist das tatsächlich auch so ein bisschen nach Hause kommen. Während in Würzburg die Leute viel auch unter der Woche im Büro arbeiten, da ist dieses Nachhausekommen-Effekt ein bisschen weniger. Dadurch hat man auch ein bisschen, die Münchner brauchen Platz im Austausch, damit du die ganze Woche nicht siehst, dann hast du natürlich auch diesen Mail, den nutzt du dann natürlich auch viel intensiver, um eben auch mit Kollegen mal Sachen auszuprobieren, wo ich die Woche nicht zugekommen bin, weil ich auch gar nicht die Gelegenheit hatte, weil ich sie nicht gesehen habe.
Genau, du sagst Synchronisation der Standorte, ne? Glaube ich, hast du gerade gesagt. Das heißt, ihr habt an jedem Standort einen Mayday.
Genau.
Aber ihr synchronisiert die ja auch noch tatsächlich. Ihr macht ja irgendwie das am gleichen Tag und ihr wisst voneinander.
Genau, wir haben quasi eine Konferenzschaltung, ein Hangout, den wir eh zwischen den Standorten haben. Also wir haben bei uns in der Küche quasi einen Standortmonitor stehen. Es ist ein Hangout-Fenster, wo quasi immer die Küche des jeweils anderen Standorts live gestreamt wird.
Das heißt, die besten Partys finden in der Küche statt.
Die besten Partys finden in der Küche statt, genau. Auch wenn dauerhafte Videoübertragung in der Küche in einer Firma voller Softwareentwickler auch nicht unbedingt immer ein einfaches Thema ist, sondern auch zu manchen Diskussionen führt, im Sinne von Datenschutz und Persönlichkeitsrechten. Aber das gehört dazu. Was wir im Endeffekt machen für den Mayday ist, wir nutzen diesen Hangout oder einen dieser Hangouts in dem Format, dass wir uns zu einer festen Zeit in allen zwei Standorten in unseren Konferenzräumen jeweils treffen, einen gemeinsamen Hangout aufmachen und quasi über die Standorte hinweg unsere Projekte vorstellen und pitchen. Das heißt, wir erzählen kurz, was haben wir gemacht, was macht dieser Standort gerade, welche Themen werden an diesem Standort gerade bearbeitet, sodass ein Bild entsteht. Und was auch noch eine Möglichkeit ist, die uns immer offen steht an den Mayday, ist tatsächlich ein Standortwechsel physikalisch. Das heißt, es ist sogar gewünscht, dass wir Maydays einfach sagen, ich fahre heute nach München zum Mayday und mache mit meinen Münchner Kollegen zusammen den Mayday. Oder ich bin in Berlin. Und das ist auch was, wo die Firma dann auch an der Stelle uns entgegenkommt und sagt, ja, das ist okay, wenn ihr Standortaustausch ist auch wichtig.
Da spielt Geld auch keine Rolle und ihr kriegt die Tickets.
Genau, wir kriegen gerade die Zugtickets. Berlin ist jetzt immer ein bisschen weiter, das ist halt jetzt neu dazugekommen, aber wir haben in Berlin ein wunderschönes Schlafsofa stehen, also alles kein Problem.
Geht dann also auch.
Genau.
Nur um das kurz mal reinzuwerfen, wir haben von Hangouts gesprochen, ganz, ganz kurz, ganz anderes Thema, aber Google Hangouts kann man sich eher googeln, ist ein Tool von Google, Videochat-System, kann man wunderbar für solche Sachen benutzen, benutze ich auch ganz häufig. Wer sich sowas mal anschauen will, um eben Standorte zu verbinden, zumindest temporär mal, wunderbare Sache.
Genau.
Aber um daran anzuknüpfen, du hast gesagt, ihr pitcht damit die Projekte untereinander. Wie funktioniert es denn dann aktuell in den Projekten? Ich meine, wenn ich dann da stehe, ich weiß ja vorher nicht, was passiert am Mayday. Klar, ich kann mir vorher überlegen, ich fahre mal nach München, weil ich Lust habe, mit den Kollegen Mayday zu machen. Aber angenommen, ich stehe jetzt in Berlin und höre dann im Pitch, Mensch, die machen da ein Projekt, da möchte ich jetzt unbedingt mitmachen. Was mache ich denn dann? Wie macht ihr das?
Schnell fliegen.
Genau, schnell fliegen ist wahrscheinlich nicht die Lösung.
Nein, besser vorbereiten hätte ich jetzt ganz gehässig gesagt. Nein, es ist so, wir haben quasi in unserem internen Wiki eine Übersichtsseite, die dann meistens ein, zwei Wochen vorher freigeschaltet wird, wo quasi jeder Mitarbeiter eingeladen ist, sein Projekt einzutragen und zu pitchen, quasi schon mal in Textform. Und man schreibt einfach kurz rein, ich habe ein Projekt zum Thema Usability, ich möchte das anbieten am Mayday XY in Raum zu der Zeit. Und dann gibt es so eine Spalte Interessenten, wo quasi jeder interessierte Mitarbeiter, der dieses Projekt sieht und sagt, oh, da möchte ich gerne mitmachen, da möchte ich mitwirken, sich eintragen kann. Das heißt, vorab sich informieren kann, welche Themen gibt es oder auch dann an der Stelle eben zu entdecken, oh, in Berlin ist an dem Mayday ein richtig cooles Projekt, da möchte ich mitmachen. Das heißt, er hat vorab auch die Möglichkeit natürlich zu sagen, okay, ich brauche ein Zugticket nach Berlin und möchte aus dem Thema, aus dem Grund dorthin fahren. Wichtig ist natürlich auch für den Kollegen, der das Thema plant, er sieht es einen Interessenten da und macht an dem Tag dann nicht plötzlich was anderes. Das heißt, der Kollege kommt aus Würzburg nach Berlin und dann zu hören, ach nee, findet heute auch nicht statt. Also der Austausch.
Ich schätze mal, da kommt das M-Team vielleicht so im Zyklus der Betreuung, der Gestaltung, der Unterstützung zum ersten Mal so zum Tragen. Sagen wir mal, der M-Day war gerade jetzt vorbei, die Woche danach, die Nicht-M-Day-Woche. Nein, die nicht. Doch.
M-Day-freie
Woche. Mayday-Woche, so. Das M-Team. Genau. Die M, die, oh, jetzt kann ich ganz durcheinander.
Die Mayday-freie Woche.
Die Mayday-freie Woche. In der Mayday-freie Woche geht dieses Orga-Team hin. Und wahrscheinlich ihr, ne? Und dann stellt ihr in eurem Wiki eine Seite zur Verfügung für den nächsten Mayday. Kann man sich das so vorstellen. Und wenn ihr jetzt drei Standorte habt, dann seid ihr wahrscheinlich drei Orga-Teams und ihr habt drei Wiki-Seiten oder wie geht das ganz praktisch?
Nein, wir sind ein Orga-Team. Wir haben eine Wiki-Seite und auf dieser Wiki-Seite gibt es drei Abschnitte für jeden Standort ein, sodass man das auf einen Blick erfassen kann. Einfach auch, um zu sehen, was passiert am anderen Standort, um eben frühzeitig dann nicht erst, weil sonst passiert der Effekt, ich schaue mir die Berlin-Seite gar nicht an, passiert eh nie was Spannendes und plötzlich übersehe ich das Spannende und dann habe ich die Situation, ich stehe in Würzburg und plötzlich stellen die Berliner ihr Projekt vor und ich denke mir, verdammt.
Ich hätte gerade gedacht, dass ihr drei Teams seid, weil jeder Standort muss ja für sich auch irgendwie Dinge organisieren, aber du hast jetzt gesagt, ihr versteht euch als ein einziges Orga-Team, genau, was standortübergreifend
arbeitet. Wir sind ein Orga-Team, was standortübergreifend arbeitet, wo aber halt von jedem Standort quasi mindestens ein Kollege dabei ist. Mindestens zwei Kollegen, Entschuldigung, so rum, um einfach auch einen Backup zu haben für Krankheit, Urlaub und Projektsituationen, die einfach auch entstehen, weil natürlich auch so ein Slack-Time nur dann stattfinden kann, wenn natürlich das Projekt das zulässt, weil auch wenn der Kunde, wenn der Launch in der Woche danach ist, dann kann es auch mal sein, dass das Team den Slack-Time oder den Mailer einfach nicht nutzt, sondern sagt, okay, jetzt hat der Kunde Vorrang und dann werden wir halt den Kunden erst zufriedenstellen und den nächsten Mailer dann wieder nutzen.
Das finde ich ganz spannend, da mal kurz reinzufragen, wie ihr das handhabt, weil das hört man natürlich immer wieder. Natürlich hat der Kunde Vorrang, versteht jeder, ist auch völlig klar. Die Frage ist immer, wie das ausgelebt wird, weil ich habe das jetzt schon in verschiedenen Unternehmen gesehen mit den Slack Days. Und meine Erfahrung ist ganz häufig, dass es eben nicht funktioniert, weil dann doch immer der Kunde Vorrang hat und der Slack Day dann eigentlich nie stattfindet. Deshalb einfach mal die Frage, wie das bei Mayflower bei euch, wie häufig das so passiert, dass dann ein Team oder ein paar Leute rausgezogen werden für Kunden, so gefühlt, einfach mal, um einen Eindruck zu bekommen.
Gefühlt echt schwierig zu sagen. Es ist, ich hätte ja gesagt, selten der Fall, weil, also was wir versuchen, ist frühzeitig den Kunden in die Kommunikation zu gehen, dass der Kunde weiß, dass wir Maydays haben, von Anfang an. Das ist bei uns wirklich sogar teilweise Bestandteil in den Verträgen, dass wir einfach der Kunde weiß, 9+1, also 9 Tage, gehört das Team dem Kunden und ein Tag ist der Mayday, der dann danach folgt. Und auch da ist es an der Stelle wichtig, auch den Sinn zu stiften, sodass der Kunde auch versteht, warum machen wir diese Maydays, dass es nicht irgendwie Slack-Time klingt immer so ein bisschen, so Slacker ist ja auch so im englischen Slang ein bisschen abwertend, so der Hänger halt. Warum haben wir jetzt so eine Slack-Time und was machen die jetzt dann da an dem Tag? Spielen die dann den ganzen Tag Kicker und trinken Club Mate und ja, was passiert da und was bringt mir das als Kunde? Und da haben wir dann gemerkt, es ist auch eben interessant, wenn man Kunden mit einbindet, wenn man tatsächlich wirklich sagen kann, okay, das ist nichts, was wir jetzt tun, nur für uns als Firma, sondern das sind auch tatsächlich Themen, die einerseits technische Forschungen oder technische Recherchen, die dann auch wieder in Kundenprojekten eingesetzt werden können, bis aber auch hin zu Themen, die halt sonst einfach Zeit im normalen Projektalltag fressen würden, die dann gezielt an diesem Tag abgearbeitet werden können oder auch unternehmensübergreifende Themen, die in diesen Tagen bearbeitet werden, sodass der Fokus an den restlichen 9 Tagen tatsächlich auf dem Kunden liegen kann und da keine Vermischung passiert oder keine so starke.
Hätte ich auch gleich noch eine Frage, wo wir gerade beim Kunden sind. Es gibt ja sogar Wochen und in Bayern auch noch häufiger, glaube ich, als im restlichen Teil der Bundesrepublik. Da gibt es sowas wie Feiertage. Im Mai gerne schon mal Donnerstage, die dann frei sind. Und dann hast du am Freitag vielleicht noch so ein May Day. Dann werden die Tage ja vielleicht noch kürzer oder die Arbeitstage. Vielleicht steigt dann auch der Druck oder der Wunsch beim Kunden, Ergebnisse geliefert zu bekommen. Wie geht ihr mit sowas um? Plant ihr um die Feiertage schon mal drumherum oder seid ihr total strikt alle zwei Wochen? Freitags ist der Mayday.
Dann an der Stelle muss ich, glaube ich, ein bisschen vorgreifen für das, wo wir vielleicht später auch noch drauf kommen, weil tatsächlich versuchen wir in der Planung, wir haben, wie ich sagte, auch Barcamps unternehmensweit, die quasi, wozu wir Maydays hernehmen, um diese Barcamps, also es werden Maydays für diese Barcamps substituiert. Wir dürfen nie wieder gestrichen sagen, wir haben einmal gestrichen gesagt, das war eine riesen Aufruhr in der Belegschaft, wir können ja nur Maydays streichen, nein, wir substituieren die, um sie quasi
allen ja nicht weg.
Ne? Genau, wir tun sie an den Barcamps zusammenfassen. Und wenn wir das dann in unserer Jahresplanung als Orga-Team machen, dass wir sagen, okay, wir haben hier, versuchen wir natürlich diese Brücken-Maydays quasi zu identifizieren, weil sie auch im Normalfall wenig Sinn machen, weil eben eben wenig Kollegen da sind. Und für fünf Kollegen dann ein Mayday zu organisieren, ist auch so halb spannend. Es kann auch sehr spannend werden, wenig Kollegen.
Das heißt, ihr habt auch eine Jahresplanung.
Genau, wir planen quasi dann, dass wir gucken, okay, wir planen ein Barcamp irgendwann im Sommermonaten meistens. Dafür werden drei Arbeitstage oder vier Arbeitstage herangezogen, dann nehmen wir die Maydays und schauen, dass wir das mit Maydays quasi substituiert bekommen, sodass wir diese Slack-Time an der Stelle bündeln können und halt an anderen unpassenderen Tagen rausnehmen. Das ist auch immer so der Klassiker, kurz vor den Ferien, solche Freitage, wo dann viele schon nicht mehr da sind.
Das finde ich ein spannendes Learning. Also das ist wahrscheinlich ein gutes Learning, dass man sich, wenn man selber so einen Slack-Tag einrichten will in so einem Format in der Firma, direkt schon mal hernehmen kann und sagen kann, ja, das machen wir ähnlich, weil das macht bestimmt ganz viel Sinn. Das kann ich mir direkt vorstellen, genau mit den Brückentagen, was du gesagt hast, Thomas. Da würde mich jetzt interessieren, weil du jetzt schon zweimal irgendwie gesagt hast, dass das M-Team sich genau um diese Learnings auch kümmert und versucht, das Format zu verbessern im Laufe der Zeit. Ihr seid ja jetzt schon eine ganze Weile dran. Was sind denn so für dich die spannendsten Learnings oder die spannendsten Verbesserungen oder wo du sagst, das haben wir am Anfang falsch gemacht und das würde ich jedem raten, direkt so zu machen, wie wir es jetzt machen?
Also ich glaube, so die Pauschalschablone, das kann man richtig, das kann man falsch machen, gibt es bei dem Thema nicht, weil jedes Unternehmen ist individuell und noch individueller sind die Menschen, die in diesem Unternehmen zusammenarbeiten und die auch an so einem Slack-Time mitwirken. Also es gibt nicht die Schablone, das ist richtig, das ist falsch. Was wir auf jeden Fall als Learnings hatten, ist tatsächlich, harte Regeln sind nicht so das, was die Menschen an einer Slack-Time wollen, an einem Mayday. Jetzt muss ich selber aufpassen, dass ich nicht Mayday, Slack-Time, Slack-Day, alles durcheinander werf. Jetzt habt ihr mich soweit.
Sehr gut.
Es geht tatsächlich darum, da eben feste Regeln. Wir hatten das auch diskutiert eben mit, wir haben so ein Kick-Off-Format. Jetzt haben wir eben vorhin schon gesprochen, Würzburg-München, so ein bisschen die Unterschiede, auch wann die Kollegen anfangen zu arbeiten, so von den Kernarbeitszeiten her. Münchner fangen gerne ein bisschen später an, die Würzburger, wir haben in Würzburg mehr Familienväteranteil, das heißt, die fangen alle ein bisschen früher an und gehen dafür eher. Da war so das Problem, gemeinsam einen Sync-Termin zu finden. Das ist ein Problem, was uns, glaube ich, seit 5 Jahren immer wieder begleitet und wo wir immer wieder andere Terminvorschläge und Formate ausprobieren, wie wir uns zwischen den Standorten synchronisieren können, um einfach die Leute nicht während dem Tag aus ihrer Arbeit rauszureißen, nicht in Würzburg feste Regeln zu machen, ihr müsst bis 17 Uhr dann abends da bleiben, um den Abschluss zu machen, oder ihr müsst, und München zu sagen, ihr müsst um 9 kommen. Das heißt, das ist ein stetiges Experimentieren, wo wir auch viel ausprobieren, immer wieder, bis von gar kein Sync mehr, was absolut schlecht war, bis hin zu 2 Syncs, was absolut Overhead war. Also,
ja, aber das ist doch dann eigentlich ein Learning. Das Learning ist, habt nicht zu viele Ansprüche daran, hab Mut dazu, dass es vielleicht irgendwas nicht so gut klappt, ne? Aber greift das auf, macht was draus und verändert es und experimentiert dann halt Stück für Stück weiter. Wenn ich dich richtig verstanden habe, seid ihr ja auch nicht fertig mit dem Experimentieren, sondern das läuft ja immer weiter und weiter. Ne? Also, dass man sich das, glaube ich, auch so zyklisch vorstellt. Ich kann nicht einfach eine Methode oder ein Format einkaufen, etabliere das und jetzt ist alles gut und es läuft wie am Schnürchen. Wir haben ja den Faktor Mensch auch noch irgendwo mit.
Wir haben den Faktor Mensch, wir haben den Faktor Stress. Das ist auch was tatsächlich, wenn jetzt in vielen Projekten die Situation gerade ein bisschen überlastet ist und dann kann es auch mal sein, dass wirklich Maydays gar nicht so toll sind. Also es ist immer so, wir haben auch Mädels, wo man einfach auch als M-Team im Nachgang sagt, der Tag war jetzt heute eher so, war halt ein Mayday. Dafür haben wir andere Maydays, wo eben die Stimmung wirklich so ist, dass man fast schon so mitgerissen wird und wo man auch merkt, dass plötzlich die Kollegen noch abends um 8 mit Pizza und Bier im Büro sitzen und immer noch an ihren Projekten weiterhacken, obwohl sie eigentlich schon vor 4 Stunden hätten alle heimgehen können. Aber einfach das Thema so spannend ist und auch das Kollektiv sich so gebildet hat, die Gruppendynamik so hoch wurde, dass der Tag einfach läuft. Und ich glaube, man muss auch akzeptieren, das ist, glaube ich, das Wichtigste, nicht nach dem ersten 1, 2 Fehlschlägen oder wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, zu sagen, ja gut, netter Versuch mit dieser Slack-Time funktioniert nicht.
Habe ich gleich gesagt, Geldverschwendung, raus damit.
Genau, der Klassiker, so, ich habe das jetzt bewiesen, das funktioniert nicht, sondern einfach dem Ganzen Zeit zu geben und auch vor allem nicht Zeit zu geben und zu sagen, ja, ich habe das jetzt so aufgesetzt und so muss das funktionieren. Und ich werde das jetzt so lange nicht ändern, bis das funktioniert, sondern auch anzupassen und eben zu schauen, warum war vielleicht jetzt die Stimmung schlecht oder warum gab es nicht so viele Projekte. Und wenn ich dann identifiziere, das ist tatsächlich aus der Projektsituation mit den Kunden geschuldet, dann muss ich das akzeptieren, auch als Orga-Team. Dann kann ich da dann nichts ändern. Das ist.
Jetzt tauchte ein paar Mal das Wort Sync auf, synchronisieren. Für mich habe ich jetzt gerade zwei Sync, verschiedene Sync-Sachen gefunden. Das eine ist, im Vorfeld stellt ihr eine Wiki-Seite, eine gemeinsame Wiki-Seite für 3 Standorte zur Verfügung. Dort tragt nicht ihr, sondern die Mitarbeiter ihre Themen ein, die sie dort besprechen wollen. Das heißt, das ist ja schon so eine Form von, man trifft sich schon mal virtuell irgendwie asynchron auf dieser Wiki-Seite und organisiert sich schon mal so ein bisschen vorab. Ne, bei aller Spontanität später können wir gleich noch auch sagen. Der andere Sync war jetzt der ganz reale Sync bei euch in der Firma. Ach, ich glaube, ich habe 3 gefunden, weil du hast jetzt gesagt, da ist eine Kamera in der Küche. Das heißt, die Küchen sind miteinander per Stand, Hangout miteinander vernetzt.
Das war permanent der Fall. Also das ist jetzt kein Mayday-spezifisch. Das ist permanent. Dieses Küchenfenster haben wir quasi. Spannend.
Das ist auch permanent. Da kann man immer ab und zu mal winken.
Genau, wenn man sich einen Kaffee holt, winkt man mal kurz nach München oder nach Berlin, je nachdem, wer gerade aufgeschaltet ist. Wir hatten das tatsächlich auch schon mal mit einem Kunden zusammen, der in Hamburg sitzt, wo wir quasi, wir haben immer noch im Büro bei uns so einen großen, keine Ahnung, 50 Zoll Fernseher oder was stehen, wo wir quasi ein Skype-Fenster permanent in den Teamraum des Kunden hatten und umgekehrt eher ein Skype-Fenster zu uns. Das heißt, wir haben tatsächlich zwar an 2 Standorten, aber remote über ein Fenster zusammengearbeitet und dann auch in der Küche eben.
Okay, dann ist das so ein Perma-Sync, sag ich mal. Aber den anderen Sync, auf den ich eigentlich noch hinaus wollte, war, ihr schaltet euch dann per Hangout zusammen und ihr redet miteinander quasi auch über den Bildschirm hinweg, genau, über die Standorte hinweg. Aber das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, nur eine einmalige Veranstaltung, die einmal am Tag stattfindet. Genau. Also nicht morgens, gibt es nicht so eine Art Kickoff über alle 3 Standorte, sondern das macht ihr dann lokal. Aber irgendwann führt ihr mal alle 70 so virtuell zusammen.
Genau, also aktuell, das muss man eben sagen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, wir haben das Format mit den Syncs und mit den Kickoff- und Closing-Terminen schon gefühlt 150 Mal angepasst. Der aktuellste Stand, und das ist auch tatsächlich der Stand seit 2 Wochen, ist ein 13-Uhr-Sync. Das heißt, wir treffen uns quasi nach der Mittagspause, so alle noch ein bisschen im Fresskoma, setzen uns vor den Beamer und den Hangout und tun kurz quasi wie im Daily, wenn man es vielleicht aus dem Scrum-Umfeld kennt, kurzes Stand-Up-Meeting, was habe ich heute getan, was werde ich noch tun und habe ich irgendein Problem oder brauche ich vielleicht irgendwie Hilfe von dem Kollegen, also einfach kurz das Projekt mal erwähnen und einen kurzen Status-Report abgeben.
Und da seid ihr so diszipliniert, dass es kurz bleibt? Ihr seid es wahrscheinlich auch schon gewöhnt, ne, über die Zeit.
Wir sind es gewöhnt, also es ist immer so das Spagat zwischen bleibt es kurz oder sagt jemand überhaupt was. Also es gibt so diese beiden Extreme und da ist natürlich ein bisschen auch so die Moderation dann auch wieder des Orga-Teams an der Stelle.
Wer moderiert das? Ist das einer oder seid ihr 5 das oder wie moderiert ihr das?
Auch an jedem Standort einer. Wir haben immer pro Standort quasi einen Facilitator, der den Mayday begleitet. Das sprechen wir dann unter anderem im M-Team kurz ab. Teilweise teilen wir es auch auf. Also in Würzburg mache ich es so, dass die Kollegin macht meistens die Auftaktveranstaltung und ich mache dafür dann den Sync mittags oder das wird dann aufgeteilt, wie es gerade Sinn macht.
Jetzt gibt es eigentlich noch einen weiteren Sync-Aspekt, wenn wir schon dabei sind. Das ist nämlich der des Closing oder des Abschlusses von so einem M-Day und da dokumentiert ihr doch sehr wahrscheinlich wieder irgendwas in euer Wiki rein oder macht ihr noch andere Formate oder was passiert, wenn der vorbei ist?
Also im Idealfall ist natürlich das Projekt im Wiki dokumentiert. Das soll auch das Ziel sein, tatsächlich das, was man an dem Tag gemacht hat, einerseits in diesem Closing oder in dem 13-Uhr-Termin momentan, also Closing 13 Uhr, das ist momentan identisch, was nicht heißt, dass um 13 Uhr der Mayday zu Ende ist, um das aufzuklären, sondern im Endeffekt das, was früher der Closing-Termin war, ist jetzt um 13 Uhr der Sync-Termin. Das ist alles ein bisschen weird.
Naja, arbeitet halt dran und sucht halt eure aktuell beste Form.
Genau, und in diesem Closing geht es im Endeffekt darum, es sollte einfach alles dokumentiert sein im Wiki, was ich an dem Tag getan habe, damit auch Kollegen vielleicht das Projekt später nochmal aufgreifen können, dass man selber ansetzen kann oder dass man vielleicht auch ein bisschen als internes Marketing für seine Idee oder für eine Session sieht, um einfach zu sagen, hey, da gibt's andere, die interessieren sich auch für das Thema, vielleicht mache ich eine Fortsetzungssession zu dem Thema, um die Transparenz, es ist ein Tag, wo Wissen aufgebaut werden soll und das bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt als Entwickler mich in irgendein tolles neues Framework einlese und dann dieses Wissen für mich in meinem Kämmerchen behalte und nicht teile. Das ist nicht Sinn und Zweck des Tages, sondern es ist einerseits das Einlesen, aber andererseits auch das Teilen.
Ich würde gerne nochmal an den Anfang gehen, dass wir so einen Tag nochmal versuchen durchzuspielen. Es beginnt ja vor diesem Tag mit dieser Teamfindung, dann entsteht eine neue Wiki-Seite, dort tragt ihr dann oder eure Kollegen tragen die ersten Termine dort ein, ihr bereitet die Räume und so weiter vor und jetzt komme ich morgens als neuer Mitarbeiter in die Mayflower rein und jetzt erwartet mich mein erster M-Day. Was erwartet mich an diesem Tag? Was passiert jetzt?
Im Idealfall sitzen ein Großteil der Belegschaft dann um 9 Uhr zum Kickoff-Termin pünktlich im Konferenzraum in Würzburg. Ich spreche jetzt zu Würzburg, da ich im Würzburger Standort bin. Rede ich von Würzburg an der Stelle. Sitzen die Kollegen im Konferenzraum. Das heißt, wir treffen uns an einem gemeinsamen Ort. Der Tag beginnt nicht irgendwo lose, sondern ein gemeinsamer Kickoff. Dort stehen die Themen, Idealfall schon auf Post-its an der Wand oder an irgendeinem Whiteboard vorbereitet. Das heißt,
wie kommen die da drauf? Die waren doch vorher im Wiki.
Das macht dann der Mayday, das Mayday-Orga-Team. Das heißt, ich setze mich dann so hin, schreibe die ganzen Post-its, klebe sie an die Wand, um einfach kurz quasi die Themen schon mal sichtbar zu machen und aus dem Wiki quasi in die reale Welt zu transferieren. Ziel ist es dann, dass jeder kurz sein Projekt vorstellt. Das heißt, als Moderator nehme ich das Post-it, sage, okay, Thema Usability. Steffen, was hast du da heute vor? Dann erzähle ich kurz, was ich zu dem Thema vorhabe. Um dann später quasi zu gucken, gibt's noch irgendjemanden, der sagt, oh cool, da will ich unbedingt dabei sein. Oder ich sag einfach nur, ich beschäftige mich eben mit dem Thema und wenn mich jemand sucht, ich sitze übrigens in der Küche oder im Konferenzraum XY.
Das heißt, wenn es einen interessiert, dann ist es schon ein Thema.
Dann kann es schon ein Thema sein, ja. Genau. Das ist im Idealfall geht es immer um Zusammenarbeit. Deswegen auch dieses gemeinschaftliche Räume suchen. Also gerade bei Themen, die man alleine bearbeitet, geht es darum, vielleicht zu sagen, ich setze mich in die Küche, nicht ich sitze an meinem Arbeitsplatz. Weil Ziel ist es tatsächlich, nicht an seinem Arbeitsplatz zu sitzen. Und das haben wir auch so, wir haben so Spielregeln oder so ein Agreement, wo wir jetzt drüber quasi definiert haben, was an dem Mayday passieren soll und was der Mayday auch für uns bedeutet. Und da steht vielleicht auch drin, dass wir eben nicht an unserem Arbeitsplatz sitzen, sondern dass wir rausgehen in unserem gewohnten Arbeitsumfeld. Weil sitze ich an meinem Arbeitsplatz, erwische ich mich als Gewohnheitstier, als Mensch ganz schnell dabei, wie ich doch noch schnell die eine Kunden-E-Mail beantworte, nochmal kurz beim Kunden anrufe, um mich zurückzuversichern und plötzlich ist mein Mayday vorbei und ich habe doch den ganzen Tag Daily Business gemacht.
Da muss man jetzt eine Besonderheit, glaube ich, noch sagen, ne? Weil du sagst das so selbstverständlich, dann setze ich mich halt woanders hin und nicht an meinem Arbeitsplatz. Jetzt sind wir ja hier so Webworker oder so Wissensmenschen, die am Rechner sitzen. Ihr habt aber keine festen Rechner.
Genau. Wir haben dadurch, dass wir eben auch sehr flexibel bei Kunden vor Ort arbeiten, sind wir alle mit Laptops ausgestattet. Das heißt, die räumliche Bindung durch technische Geräte ist an der Stelle nicht gegeben. Und somit sind wir eigentlich flexibel auch von unserer Gestaltung innerhalb des der Büroräume, wie wir uns da zusammensetzen. Im Idealfall haben wir quasi einen Space Room, wo quasi im Open-Space-Format gemeinsame Themen stattfinden, also Diskussionsthemen oder Themen, an denen gemeinsam gearbeitet wird, organisatorische Themen. Und dann haben wir einen Hackroom. Das kann meistens kristallisiert sich die Küche daraus. Die besten Partys finden immer in der Küche statt. Tatsächlich auch die besten Hack-Sessions finden immer in der Küche statt. Das heißt, die Kollegen setzen sich dort zusammen und es wird einfach proklamiert, dass wenn Themen gemeinsam oder jeder für sich, aber auch dadurch, dass dieses Kollektiv entsteht, hat man Raum, um mal Fragen zu stellen. Man ist aus seinem gewohnten Umfeld raus. Man kommt ins Gespräch mit einem Kollegen, du, ich habe da jetzt mal ein Problem mit meinem Betriebssystem, hast du das auch schon mal? Also man kommt so aus dem Projekt auch vielleicht in andere Themen rein, die aber auch wieder Problemlösungen sind.
Das sind zwei Formate, die ich jetzt gehört habe, Open Space.
Genau.
der in einem Raum stattfindet, also ein so eine Timeline, ein so ein Slot, aber es gibt immer eine Diskussion nach der anderen, sag ich mal. Und auf der anderen Seite habt ihr so ein Hackspace.
Genau.
So eine Ansammlung von Nerds treffen sich dort mit ihren Rechnern und arbeiten entweder gemeinsam oder jeder für sich oder in unterschiedlichen Konstellationen, aber gemeinsam in der Regel
genau.
An einem Ort. Ne, die zwei Formate sind das und die macht ihr wahrscheinlich auch schon recht lange so, oder?
Die ganze Zeit hatten wir es eigentlich so nicht so hart getrennt, sondern wir haben einfach immer gesagt, okay, jeder, der eine Session hat, kümmert sich selber darum, das passende Format zu finden und das passende in der Timeline zu hängen. Aber nachdem wir dann gemerkt haben, dass eben gerade viele Organisationsthemen über als Session im Open Space Format einfach sind, da sind wir bei dem Thema, wir strukturieren Dinge, wir strukturieren Themen über den Tag hinweg. Und da macht Open Space einfach Sinn, weil sonst war es so eine wahllose Ansammlung von Themen. Das heißt, man hat eine Session früh um 9 und die nächste Diskussionstrack war dann abends um 15 Uhr und dazwischen war irgendwie so, weil die Kollegen natürlich dachten, einer hat sich gedacht, das mache ich gleich früh, dann habe ich es hinter mir, der nächste hat sich gedacht, das mache ich abends, dann kann ich noch ein Bier dabei trinken. Und plötzlich war der Tag komplett zerrissen. Und da macht es dann eben Sinn, wenn man so ein Timetable hast, wie du es gerade genannt hast, also eine Zeitstelle, einfach zu sagen, okay, wir haben jetzt hier diese Slots, der Raum ist so und so belegt, organisiert das bitte so, dass es auch einigermaßen einen zusammenhängenden Tag ergibt.
Wenn wir nochmal unsere Figur nehmen, der neue Mitarbeiter, nennen wir ihn doch Thomas. Thomas kommt zu euch.
Hallo Thomas.
Hallo Steffen. Kommt zu euch in die Firma rein. Ihr beginnt jetzt, da sitzen jetzt schon einige Kollegen. Ich habe es aber noch geschafft, pünktlich zu sein und kriege jetzt so das Opening irgendwo mit. Habe ich dann gleich die Möglichkeit zu sagen, ach, ich gehe direkt in den Hackspace oder höre ich mir die Diskussionen an? Wie geht denn dann so die Auftaktsveranstaltung?
Prinzipiell habe ich alle Möglichkeiten an dem Tag. Das, was passiert an dem Tag, ist das Richtige. Also es gibt ja immer diese Prime Directive, so dieses alles, was ich getan habe. Und ich gehe davon aus, dass jeder das getan hat, was zu dem Zeitpunkt das Bestmögliche war, was ihm zur Verfügung stand. Genau, das ist auch so ein bisschen die These, die hinter dem Mayday steckt. Das heißt, ich gehe davon aus, der neue Kollege, der jetzt wahrscheinlich Softwareentwickler ist und vielleicht auch schon viel PHP gemacht hat und sich denkt, oh, da hält jemand was über Symfony, was so ein PHP-Framework ist für die Nicht-Entwickler, die jetzt zuhören, wahrscheinlich ganz viele. Macht jemand eine Hack-Session oder entwickelt jemand eine Extension dafür. Das klingt interessant, das möchte ich mir mal angucken.
Aber ihr stellt das doch vorher auch vor, was in dem Hackspace passiert. Ne?
Wir stellen das vor. Das ist in diesem Auftaktveranstaltung wird jedes Thema kurz vorgestellt. Es wird jedes Thema von demjenigen, der es anbietet, kurz gepitcht. Das heißt, jeder erzählt kurz im Idealfall zwei, drei Sätze, was er heute vorhat mit diesem Thema und auch ein bisschen, welche Motivation dahinter steckt. Also nicht nur, ich mache jetzt dieses Thema, weil ich dieses Thema mache, sondern ich möchte mich jetzt eben mit dem und dem neuen Framework auseinandersetzen, weil ich glaube, dass es für den Kundenprojekt Sinn macht oder weil ich glaube, dass das das richtige Framework wäre, was wir vielleicht für unsere eigene Website verwenden. Also
okay, das heißt so, da gibt es einen Moderator und der sorgt dafür, dass dann eure Teammitglieder reihum ihre Themen vorstellen und dann sortiert irgendwer von euch, sagt, Hackspace, Open Space.
Das ergibt sich meistens aus den Themen schon. Also wenn ich jetzt eben eine Hacking-Session, die Leute klassifizieren das auch schon im Wiki ein, sagt, das ist jetzt Gehacke, dann ist das schon klar, dass es im Hackspace stattfinden wird, im Space Room. Das sieht man ja schon, wenn es jetzt Diskussionssessions gibt zu Themen wie, keine Ahnung, Unternehmensorganisation, Kundenkommunikation. Das ist eine klare, da ist man als Medienmoderator manchmal, also nicht ein bisschen gefragt, das ergibt sich meistens eigentlich direkt aus dem Titel, wo es hingehört. Dann fragt man vielleicht nochmal kurz nach, wenn man als Moderator jetzt eben sieht, es ist um 11 Uhr eine Session im Space Room und um 16 Uhr, ob man nicht vielleicht die Sessions ein bisschen zusammenschieben darf. Einfach damit, wenn es nur zwei gibt, auch das ist okay. Es kann wirklich sein, dass es nur zwei Sessions an dem Tag in dem Open-Space-Format gibt. Aber dann sollten sie vielleicht noch so zusammengelegt werden, dass der restliche Tag effizient genutzt werden kann und nicht dann irgendwie so unterbrochen wird, so alle zwei Stunden von einer neuen Session.
Ich würde noch mal beim Tag bleiben. Jetzt gehen so die ersten ein, zwei Sessions los. Wie lang ist denn so ein Slot bei euch im Open-Space?
Eine Stunde nochmal, also 45 plus 15.
Das
sagen
heißt?
Wir immer. 45 Minuten Zeit für die Session plus 15 Minuten Zeit für eine Pause oder zum Überziehen. Meistens zum Überziehen.
Dann kommt ihr irgendwann in die Mitte des Tages. Mhm. Lassen wir den Sync mal gerade beiseite, den ihr jetzt gerade macht. Dann geht irgendwas mit Essen los.
Genau, um 12 Uhr gibt es pünktlich, wie früher hier, bei Mutter, um 12 Uhr steht das Essen auf dem Tisch. Und wehe, wenn nicht. dann Nerds mit fallendem Blutzuckerspiegel sind definitiv kein Spaß. An der Stelle, deswegen, 12 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen, auch da ist der Punkt gemeinsam, also ist nicht so nach dem Motto, ja, hier, jeder kriegt seinen Pizzakarton und setzt sich wieder vor seinen Rechner, sondern es geht tatsächlich auch an der Stelle um gemeinsames Essen, das heißt, in der Küche wird halt dann Pizza aufgebaut oder in München eben, es gibt einen Schweinsbraten oder irgendwas, es ist wirklich auch ein bisschen von Standort zu Standort unterschiedlich.
Ich finde es gut, dass wir auch die Klischees hier bedienen.
Natürlich, jedes Klischee, also bis wir dann nachher zum Bier kommen, für die Münchner. Genau, dann gibt's Essen gemeinsam. Und was wir dann im Nachgang momentan noch ausprobieren, sind sogenannte, wir nennen es Brownback Session, auch wenn da wieder auch das Wording dieser ganzen Impulsvortrag Brownback Session, was ist es jetzt? Wir nennen es einfach eine Brownback Session, weil es eine kurze Session ist, wo einfach jemand die Möglichkeiten hat, nochmal ein paar Minuten sich zu einem Thema zu referieren oder quasi den Leuten einfach kurz was vor versammelter Mannschaft zu erzählen, um im Nachgang eine Diskussion zu führen. Das ist also wirklich nur so ein kurzer Impulsvortrag, Brownback-Session, whatever, von 10 Minuten.
Wann macht ihr die? Das habe ich jetzt gerade verpasst.
Wir machen das normalerweise dann wieder in einem der Konferenzräume, weil wir es überlegen, initial in der Küche zu machen, aber es herrscht immer so ein Grundlautstärkepegel auch beim Essen, weil natürlich an irgendeiner Stelle des Tages will man auch einfach mal quatschen.
Fand ich klar.
Und während des Essens oder nach dem Essen?
Das nach dem Essen, wir machen es dann direkt nach dem Essen. Also wir haben quasi so einen, momentan so einen Zeitslot von 13 bis 13.30 Uhr, von 13.30 Uhr bis 14 Uhr, 13 Uhr bis 13.30 Uhr ist der Sync und danach im Anschluss quasi diese Brownback-Session, dass wir auch diesen einen Zeitslot, der eh so halb angerissen war, von 13 bis 14 Uhr, dadurch, dass wir dieses Sync-Meeting dazwischen haben, quasi noch sinnvoll aufgefüllt haben mit etwas, wo die Kollegen einfach sagen können, entweder ich setze mich an meinen Rechner und hack, oder ich habe hier die Möglichkeit, wenn A was zu erzählen oder auch einfach nur zuzuhören.
Da habe ich neulich ein Gespräch, da befand mich neulich auch Teil eines Gespräches, da ging es um sowas Ähnliches, der Begriff fiel halt nur nicht. Die Idee, was ist denn, wenn ich keinen Slack-Day direkt schon in meiner Firma, in meiner Agentur, wo auch immer machen will, dann wären genau diese Brownback-Sessions eine Möglichkeit, mit so kleinen Formaten zu starten. Zum Beispiel eben, wir sprachen ganz konkret vor dem Mittag. Ne? Wenn so 13 Uhr die typische Mittagszeit wäre, dann könnte ich um 12.30 Uhr so eine Session starten, wo man unverkrampft, ohne Präsentation, also ohne große Vorbereitung und ohne Druck etwas erzählen kann, kann das dann noch ein bisschen ausdiskutieren, aber 13 Uhr geht man dann eben auch ins Mittagessen und kann vielleicht dann diese Themen mit seinen Kollegen auch in die Mittagspause reintragen. Also ich fand das so als so ein smartes Format, was kein Slack-Time oder Agenturtag jetzt ist, aber als so ein Anfängerformat, um miteinander ins Gespräch zu kommen, auch ganz smart.
Ja, beziehungsweise generell einfach einen Wissensaustausch zu fordern, also den Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, einfach zu sagen, ich erzähle mal was, und wenn es nur ein Thema ist, das mir im Kopf rumspinnt, also das muss jetzt gar nichts was sein, womit ich mich tiefgehend auseinandergesetzt habe. Es kann einfach nur sein, ich habe irgendwie was über was gelesen, gestern Abend habe ich einen Blogartikel gelesen zu Thema XY, und genau darüber möchte ich einfach mal kurz erzählen, was ich da gelesen habe und einfach mal eine Meinung dazu hören von Kollegen. Also das ist gerade nicht nur bei technischen Themen. Also ich habe gerade mal nachgeguckt, beispielsweise so Brownback-Themen, weil das ist auch dieses Format haben wir auch ganz neu jetzt erst seit Anfang des Jahres quasi eingeführt. Wir hatten hier beispielsweise Debugging sozialer Konflikte in der Projektarbeit als ein Thema von einem Kollegen, der sich eben viel mit sozialen Konflikten beschäftigt.
Habt ihr das so genannt?
Das war tatsächlich,
so stand
das
ja, bei euch im Wiki?
Das stand tatsächlich so bei uns im Wiki. Und das andere war, das finde ich jetzt nur gerade nicht, tatsächlich eine Brownback-Session zu diesem Job-to-be-done-Thematik, die aus dem Design-Thinking kommt oder aus der User-Experience quasi, wie erkenne ich, welche Aufgabe eigentlich ein Produkt erfüllen soll. Das sind so zwei Themen jetzt mal, die mir gerade im Kopf rumschwirren, die wir da tatsächlich schon hatten. Also auch wechseln, das eine ist eher was Praktisches, wie wende ich das an, das Debugging sozialer Konflikte in der Projektarbeit war auch so ein bisschen die Idee dahinter, das soll mal ein wichtiger Vortrag draus werden, also der Kollege will das Thema wirklich weiterentwickeln bis hin zu einem Vortrag und da ist natürlich auch so eine Session eine Möglichkeit einfach schon mal
Feedback zu sammeln, oder?
Quasi als MVP oder als Prototyping das zu benutzen und zu sagen, hey, ich habe da mal so eine Idee für einen Vortrag, hört euch das mal an, dieses Thema und gebt mir mal eure Meinung dazu, erzähle ich hier gerade kompletten Nonsens. Ist das interessant? Soll ich da weitergehen oder wie gehe ich damit um?
Cool, ein Prototyping-Format.
Aber auch in den Brownback-Sessions seid ihr rein fokussiert auf Arbeitsthemen, nenne ich das jetzt mal im weitesten Sinne. Also weil ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein Raum ist, wo man auch mal, es geht ja letztlich um Menschen, hast du vorhin so schön gesagt, Thomas, über die Arbeit hinausgehen kann und vielleicht auch mal in einer Viertelstunde ist ja nicht viel Raum, den man da dann einnimmt, über was reden kann, was einen vielleicht auch außerhalb der Arbeit beschäftigt und was vielleicht auch für andere interessant sein kann. Ich komme da deshalb darauf, weil ich das vor vielen Jahren in einer Firma in Japan mal erlebt habe. Die haben das so gemacht, dass sie reihum gesagt haben, jede Woche, donnerstags abends, ist freiwillig, kann jeder hinkommen, wie, ob er möchte oder nicht, kann, also wurde reihum festgelegt, wer das ist. Also man war dann, konnte man sich ausrechnen, alle 20 Wochen oder was dann dran, irgendwas vorstellen. Völlig egal. Es konnte ein Arbeitsthema sein, es konnte eine Technologie sein, mit der man sich privat gerade beschäftigte, es konnte aber auch ein Hobby sein. Völlig egal, einfach mal einen Impuls geben für andere Leute. Das kann ich mir auch gut vorstellen in so einem Format dann.
Ja, definitiv auch möglich. Also auch da sind die Grenzen sehr fließend. Also was wir auch, die Projektvielfalt, die wir hatten, es sind tatsächlich auch schon Themen dabei gewesen, wie wir haben eine Dachterrasse in München. Ich weiß, ich habe das heute schon ein paar Mal erwähnt und jedes Mal werde ich dann neidisch beäugt, aber wir haben eine schöne Dachterrasse in München.
Ja, und nur weiter in der Wunde.
Ja, ja, gerne. Also die Dachterrasse in München. Da haben wir quasi Beet mit Tomaten und ein bisschen Kräutern. Und die Kollegen haben sich dann tatsächlich gedacht, okay, wir brauchen eine Bewässerungsanlage und haben im Raspberry Pi da irgendwas gebastelt, quasi um dieses, natürlich hätte man was wahrscheinlich
Raspberry auch beim, was?
Raspberry Pi, das ist quasi ein Minicomputer, so ein, mehr eine Platine, die halt rechnen kann, Arbeitsspeicher hat und irgendwo einen Netzwerkanschluss, um Linux laufen zu lassen und also ein simuliertes Embedded, eigentlich ist ein, ja, ein simuliertes Embedded-System fast schon, das ist nicht ganz so klein, aber.
Im weitesten Sinne finde ich immer eine kreative Plattform, mit der man Dinge steuern kann. So im ganz allgemeinen beschrieben, genau. Für Leute, die technisch.
Oder ein ganz, ganz, ganz kleiner Computer.
Genau, letztlich ein ganz kleiner Computer.
So hätte ich es jetzt wahrscheinlich meinen Eltern erklärt.
Genau.
Und da sind eben auch so Projekte, wo dann der Übergang fließend ist zwischen, ist das jetzt wirklich was, was die Firma nach vorne bringt? Es ist Gebastel, es ist Gefrickel, aber es macht Spaß und es ist auch was, was natürlich wieder das Wissen in technische Steuerung erweitert, aber auch irgendwo der Grenze zum Spaß doch sehr fließend ist.
Wenn wir jetzt wieder zu unserem Thomas zurückgehen, der hat jetzt gerade eine Brownback-Session bei euch mittags so nach dem Sync gehört. Wie geht der Tag dann weiter?
Für ihn geht der Tag dann in Würzburg momentan relativ offen weiter, da wir eben mit 13 Uhr der letzte offizielle Termin vorbei ist. Das heißt, er wird mit Kollegen dann noch zusammensitzen, an seinem Projekt weitermachen, an dem Projekt weitermachen, wo er sich den ganzen Tag schon beteiligt hat und wird dann irgendwann so lange bleiben, wie der Spaß ihn am Projekt festhält. Also das war das, was ich schon gemeint habe. Es gibt wirklich Maydays, wo dann alle irgendwie, da es auch freitags ist, pünktlich ins Wochenende müssen und vielleicht es auch nicht so läuft, weil die Woche schon mega stressig war und der Kunde schon, man eh schon die ganze Woche irgendwie länger bleiben durfte, weil der Kunde halt noch Themen hatte. Und es gibt Tage, wo man einfach dann sich um vier Bier ab vier, wie man in Bayern so schon sagt, einfach ein Bier holt und dann noch bis abends mit den Kollegen da sitzt und gemeinsam am Projekt weiterhackt. Also gerade die Softwareprojekte sind dann oft die, die noch bis in den Abend reingehen und dann plötzlich nochmal, dann wird nochmal die nächste Portion Pizza bestellt, dann sitzen alle statt in der Küche plötzlich in dem kleinsten Raum, den man finden kann, wo man sich denkt, okay Leute, wir haben hier einen riesen Hackspace und ihr sitzt jetzt alle in dem kleinsten Büro, was ihr gefunden habt, aber scheinbar ist das dann so eine soziale Wärme, die dann entsteht und so ein Gruppenzwang oder keiner traut sich mehr raus, ich weiß es nicht. Und plötzlich passiert da was und das sind dann diese Mails, die wirklich cool sind und wo auch die Slack-Time einfach, wo man merkt, da entsteht Motivation, da entsteht nicht nur irgendwas, ja Gott, dann muss ich jetzt halt wieder mir so einen Tag nehmen und meine Zeit sinnvoll nutzen, sondern nein, ich möchte mir diesen Tag nehmen und ich habe so viel Spaß daran, dass ich sogar freiwillig einfach weitermache.
Jetzt war der Thomas pünktlich natürlich morgens um 9 da. Hat sich gut verstanden, hat die soziale Wärme genossen, bis 23 Uhr auch Bier getrunken. Das sind 14 Arbeitsstunden jetzt gewesen, also bucht er dann nachher bei euch 14 Stunden?
Nein, also wir haben bei uns generell, wir sagen, ein Arbeitstag ist bei uns 8 Stunden. Und die Zeit, die wir für den Mayday an diesem spezifischen Tag, also auch der Tag ist fest. Also ich habe nicht die Möglichkeit, den Mayday mir flexibel zu nehmen, sondern ich habe diesen alle 2 Wochen den Freitag, das ist unser Mayday. Es gibt da kein Aufsparen oder Zusammenaddieren von verschiedensten Tagen. Kann entweder teilnehmen oder nicht. Und wenn ich teilnehme, kann ich halt maximal diese 8 Stunden Arbeitszeit dafür in Anspruch nehmen. Wenn ich 14 Stunden bleibe, wie das der Thomas gemacht hat an seinem ersten Tag, super toll. Dann hat er so viel Spaß gehabt, dass er tatsächlich gesagt hat, diese 6 Stunden meiner Freizeit ist es mir wert, genau das hier zu tun. Und das ist genau das, was passieren soll. Das, was man oft, wo man sich noch mit Themen auseinandersetzt, wenn man abends von der Arbeit heimgeht, weil man einfach während dem Arbeitstag nicht den Fokus hat oder nicht die Zeit findet, sich damit auseinanderzusetzen, dann sitzt man abends noch da und grübelt über Dinge. Und genau das kann an diesem Tag dann passieren. Und dann entsteht auch ein gemeinschaftliches darüber nachdenken.
Dann muss ich gleich die Anschlussfrage stellen. Jetzt, der gute Thomas war ja voll ambitioniert, 9 Uhr da, aber mittags rief dann doch ein Kunde an und da musste was Dringendes noch nachmittags erstellt werden. Er war also nur so 4 Stunden mit bei euch bei dem Mayday dabei. Wie macht er das jetzt? Hat er dann noch 4 Stunden gratis übrig für den Montag? Und
nein, eben das war das, was ich meinte, mit Zeit aufsparen an der Stelle geht nicht. Also ich kann nicht sagen, ich habe jetzt einen Mayday gehabt, den konnte ich nicht teilnehmen, weil ich im Urlaub war. Und dann so im Idealfall, ich nehme an, wenn wir das sagen, alle 2 Wochen sind es so Pi mal Daumen 25 Maydays oder sagen wir mal 20 Maydays im Jahr mit Brückentagen und Co. Ich nehme jetzt an 19 Maydays nicht teil und danach mache ich dafür 4 Wochen Mayday am Stück, weil ich habe mir das hier alles aufgespart. So funktioniert das nicht. Also es ist wirklich dafür gedacht, habe ich Zeit, lässt das Projekt zu, kann ich teilnehmen und wenn nicht, schiebt sich das auf. Aber das gehört auch ein bisschen mit rein, um die Balance zu halten, weil natürlich auch diese Maydays ein Invest sind in die Mitarbeiter, in die Zeit und natürlich auch da ein bisschen die Berücksichtigung ist, dass wir da bis zum gewissen Grad davon ausgehen, dass nicht alle 20 oder 25 Mädels voll genutzt werden.
Jetzt waren wir gerade schon beim Bier und eigentlich hatte ich da vorhin schon so ein bisschen drauf gehofft, dass diese Antwort bei meiner Frage, was so Learnings oder Verbesserungen aus dem M-Team sind, aber jetzt vielleicht ist gespannt. Das gar kein, ja, das denke ich mir, vielleicht war jetzt? Das ja gar nichts, was aus dem M-Team am Ende kam, aber man muss dazu sagen, wir haben uns natürlich vorher darüber unterhalten und haben auch ein paar Fotos gesehen. Und es gab ein Foto von einem Mayday mit einer Wand vollgeschrieben mit den Themen des Maydays und so. Und da stand ganz groß auch Special drauf und da stand sowas wie Gin-Tasting drauf. Deshalb fragte ich mich natürlich, ist das sowas, was als Learning rausgekommen ist, dass man vielleicht auch eine stärkere soziale Komponente insgesamt noch einbaut und dann eben so ein Special macht, wo man sagt, hier kommen wir alle zusammen und machen sowas total nicht arbeitsmäßiges, sondern wir probieren jetzt mal hier zusammen Gin zum Beispiel.
Mehr Gin-Tastings.
Zum Beispiel. Also ich meine, das kann ja durchaus, das hat ja auch einen Anreiz für Leute, dann länger zu bleiben. Auch letztlich.
Geht auch.
Geht auch, wäre auch schön, würde ich bevorzugen. Aber das hätte ja auch den Anreiz, dann bis zum Ende zu bleiben, um das Special mitzunehmen sozusagen. Aber das habe ich jetzt gerade noch so im Kopf und das ist jetzt noch so gar nicht aufgetaucht. Also wollte ich das nochmal eben in die Runde schmeißen, wie häufig ihr so Specials macht und wie das für euch, was das für euch bedeutet. Ich meine, ich kann mir gut vorstellen, es ist einfach eine soziale Komponente natürlich, aber wie ihr da hingekommen seid.
Also wir mussten dazu als Orga-Team wirklich gar nicht die Kollegen motivieren. Das kam tatsächlich von den Kollegen selber auf, solche Events zu machen, weil es eigentlich bei uns schon seit langem irgendwie üblich ist, auch außerhalb der Arbeitszeit viel Zeit mit den Kollegen zu verbringen. Das heißt, es ist so, wir sind nicht nur immer alle nur Kollegen, sondern wir verstehen uns auch so ganz gut. Das heißt, es hat sich so eigentlich ergeben, zu sagen, okay, wenn wir jetzt eh schon Mayday haben, dann lasst uns doch einfach als Ausklang noch, statt nur ein Bier zu trinken, ein Gin-Tasting machen. Lasst uns doch alle nochmal gemeinsam in den Biergarten gehen, Burger essen gehen. Also es gibt da zig Varianten, die auch von den Mitarbeitern, also inspiriert wurden oder angeregt wurden. Da haben wir als M-Team jetzt gar keinen, nicht die Finger im Spiel gehabt. Was wir ab und zu so als Specials organisieren, ist tatsächlich, dass wir halt in der Weihnachtszeit hergehen und sagen, okay, es gibt halt am letzten Mayday vor Weihnachten, es gibt Glühwein, es gibt Plätzchen, es gibt alles so ein bisschen, wir machen Weihnachtsstimmung oder im Sommer, wir haben eben die Möglichkeit zu grillen. Das heißt, es gibt halt mittags, es wird gegrillt und gemeinsam gegrillt und wir können auch damit arbeiten.
Stichwort Dachterrasse.
Ich wollte es jetzt nicht bewusst noch nicht nochmal erwähnen, aber ja, die schöne Dachterrasse.
Ich bin gerade noch woanders, weil wo du Specials und so weiter sagst, hatten wir dieses Gin-Tasting oder diese speziellen Feiern. Ihr macht aber noch etwas anderes, nämlich ihr macht ja nicht nur diese Tagesveranstaltungen, sondern ihr macht ja auch noch so ganz unangenehme Mehrtagesveranstaltungen auf fiesen Inseln.
Ganz unangenehm und fies, ja, dann muss quasi fast die ganze Firma nach Mallorca fliegen und wir müssen dort dann 4 Tage oder 5 Nächte in der prallen Sonne, beziehungsweise pralle Sonne, das ist bei Softwareentwicklern immer relativ.
Ihr kommt ja erst nachts raus.
Beziehungsweise die sitzen dann gern in Räumen tagsüber, damit der nicht, also die vornehme Blässe nicht nachlässt. Das darf ja auch nicht passieren, dass jemand im Urlaub zu sich denkt, man war im Urlaub.
Da wieder bei den bei den Klischees.
Genau. Bisschen Klischee muss ich erfüllen, weil das Schöne ist, irgendwo darf ich das auch, glaube ich. Genau, wir hatten die Idee, daher kam eigentlich aus einer ganz anderen Geschichte. Wir hatten eben diese Barcamps immer schon, da waren wir eben auch immer in Deutschland unterwegs, teilweise an unseren Standorten, wobei wir versucht haben, diese Barcamp-Wochen oder Tage loszulösen von den Standorten, dass man wirklich mal rauskommt. Da waren wir dann am Brombachsee und wir waren auch schon ein bisschen so unterwegs, so wo waren wir denn? Brombachsee einmal, da waren wir einmal im Office. Es gab auch schon Ausflüge nach Prag, also es gab da schon größere Sachen auch. Und dieses Jahr haben wir dann gesagt, okay, letztes Jahr 2016, Mallorca. Wir müssen auf eine Insel gehen, wir schließen uns alle mal auf so eine Insel ein, nehmen dafür tatsächlich, das ist der Punkt, wo dann Maydays auch zusammengeschlossen werden können, aber das entscheidet nicht der Mitarbeiter, sondern das ist gut, was wir das Orga-Team gemeinsam mit der Firma dann so abstimmen, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt die Anzahl an Maydays und investieren die in dieses Barcamp. Und sind dann nach Mallorca geflogen, haben uns da in einer schönen Anlage eigentlich eingemietet mit einem riesigen Saal, muss man wirklich sagen, der war nicht groß, der war riesig, wo wir dann alle, wir waren ungefähr 50 Kollegen, waren da bei 50 bis 60, ich weiß die genaue Anzahl nicht mehr, und haben quasi dann dort 4 Tage lang Mayday gemacht, wobei wir es da ein bisschen von der Aufteilung her anders hatten. Wir hatten also 2 Tage Open-Space-Tage und im Anschluss 2 Hack-Tage. Das ist auch ein Konzept, was wir wahrscheinlich beim nächsten Mal anders machen würden, dass wir das ein bisschen mehr parallelisieren, dass wir sagen, okay, es gibt die Möglichkeit, immer zu hacken und immer Open Space zu machen und das nicht so sauber voneinander zu trennen. War vielleicht so ein Learning, was wir dann an der Stelle hatten. Was ist da passiert? Wir denken wahrscheinlich alle Zuhörer, ja cool, da fliegt man also jetzt auf Firmenkosten irgendwo hin.
Und die können sich's leisten, ihr müsst ja sehr reich sein.
Ja, das ist gar nicht so der Punkt, weil das einfach, wir haben so ein Mayday-Budget, das ist also das, was wir da investieren, haben wir irgendwo anders ja an Maydays quasi fallen lassen. Also wir haben, es ist schon so eine Situation, wir haben da schon ein Budget und auch ein Barcamp-Budget, wo das natürlich alles reinpassen muss. Das ist nicht so, dass wir jetzt heißt, ja, egal. Sondern es ist auch ein bisschen so ein Dankeschön auch von der Firma für gute Arbeit und ein gutes Jahr gewesen. Es spielte alles so mit rein, wo wir einfach sagen können, okay, wir haben diese 5 Tage. Und es ist kein Urlaub. Und das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, was man erwähnen sollte. Für alle, die jetzt denken, ja, dann fliegen die da hin und dann liegen die den ganzen Tag am Pool, schlürfen Cocktails und
arbeiten.
Arbeiten. Genau, so war das auch immer die Reaktion, wenn man das erzählt hat, ich fliege mit der Firma nach, ja, ja, genau, hier.
Man kann sich's vorstellen.
Genau, Malle ist nur einmal im Jahr. Den Satz hatte ich, glaube ich, zu Genüge gehört vorher. Darum geht's aber genau nicht, sondern es geht eigentlich darum, die Leute langfristig zusammenzusperren. Deswegen war auch diese Inselidee ganz gut, weil was passiert jetzt, wenn man in eine Großstadt wie Prag geht? Man sitzt tagsüber zusammen und abends bilden sich Kleingrüppchen, die irgendwo in der Stadt rumfliegen. Und am nächsten Tag gibt's dann auch diese große Gruppe nicht mehr, weil sich diese kleinen Grüppchen einfach rausgebildet haben. Packt man jetzt aber alle Leute zusammen auf einer Insel, in eine Anlage, wo es auch nicht direkt neben dann die nächste große Stadt ist, wo man alles in der Anlage bekommt, auch noch alles inklusive ist, heißt es, ich schaffe es wirklich, die Leute auch beisammen zu halten. Und ich hatte es vorhin im anderen Rahmen ein paar Bilder gezeigt, wo tatsächlich, egal wo man uns gesehen hat, da war, in dem Raum wurde gehackt, die Leute saßen am Pool mit den Laptops, die ganzen Familien mit Kindern haben sich nur gedacht, was denn, wo kommen diese Menschen her und was tun die da? Und selbst während irgendwie abends die Animation lief, saßen die Leute noch da und haben ihre Projekte weiter bearbeitet. Und wenn sie dann da nicht mehr sitzen konnten, wurden sie in die Zimmer gegangen. Das war spannend, was da auch an sozialem Drive entstanden ist.
Macht ihr das nochmal? Oder war es das jetzt?
Nein, wir werden das wieder tun. Dieses Jahr müssen wir gerade mal gucken, weil wir nämlich das Problem, wir hätten gern wieder, man tut ja gern iterativ arbeiten, das heißt, man sollte auch dasselbe nochmal tun und die Verbesserungen einarbeiten. Jetzt ist nur das Problem, dass das Hotel, das ist gar nicht so einfach auf Mallorca ein Hotel zu finden, was auch noch eine entsprechende Internetleitung hat, womit so eine Firma mal zufrieden ist.
Sehr schwierig, das kann ich bestätigen, das kenne ich auch. Das
Problem. Es ist sehr spannend, weil die erzählen einem immer, ja, die Leitung ist so schnell und dann misst man mal, sagt man, machen wir mal speedtest.net auf und dann sieht man so, ja, okay. Das sind so diese organisatorischen Probleme außenrum. Das heißt, wir wollten wieder genau in diese Anlage fahren, weil es auch der Raum super war, die Anlage gut war und auch die Internetanbindung dort super funktioniert hat. Jetzt ist der Raum momentan zu dem Zeitpunkt, wo wir gerne hingehen würden, belegt. Deswegen müssen wir da gerade gucken. Wir sind gerade ein bisschen an der Terminfindung noch. Aber ja, wir werden es wieder tun. Die Antwort kurz zu fassen.
Ich finde ja, das ist auch gefühlt der konsequent nächste Schritt nach der inoffiziellen Regel. Man geht an dem Slack Day nicht an seinen eigenen Arbeitsplatz. Finde ich total sinnvoll, um eben Alltag aufzubrechen und dann den nächsten Schritt zu tun und sagen, wir gehen ganz raus aus der Firma und gehen woanders hin, ist natürlich super, um nochmal ganz andere Eindrücke zu kriegen für so einen Day.
Es muss ja auch nicht gleich Mallorca sein.
Nein, genau.
Aber das ist ja, Dombachsee war auch wunderschön. Also das mal auch in der Relation zu sehen, es war jetzt nicht dieses Mallorca, was jetzt so toll klingt, weil, oh Gott, Sonne, Strand, Meer, sondern es geht eigentlich darum, wie du es gerade gesagt hast, das natürliche Arbeitsumfeld aufzubrechen und einfach Raum zu schaffen und auch einen Perspektivenwechsel.
Skihütte habe ich auch schon gehört aus anderen Unternehmen.
Skihütte. Diese Inselidee entstand eigentlich noch ganz woanders her. Wir hatten das teilweise früher in einem Projektteam, weil die Situation, wir haben für einen Kunden in München gearbeitet und da war tatsächlich die Überlegung, okay, wir müssten dieses Team mal für 1-2 Wochen quasi nach München schicken und wir könnten doch in München einfach ein Ferienhaus mieten, eine Ferienwohnung mieten und die da einquartieren. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, was so eine Ferienwohnung für 6 bis 8 Leute in München denn kosten würde zur Miete für 1-2 Wochen. Und dann meinte so ein Kollege so, ja, dafür das Geld können wir auch ja nach Teneriffa fliegen. Tatsächlich. Das Team ist dann quasi mit dem Kunden zusammen für 1,5 Wochen nach Teneriffa geflogen, weil das günstiger war, als sich quasi eine Woche in ein Ferienhaus oder irgendeine Villa gemietet in München einzuschließen. Und das war super cool. Also der Kunde hat so, wir haben dann sogar von dort aus wurde deployed. Also es wurden wirklich Änderungen live an der Seite folgen. Es wurde tatsächlich gearbeitet.
Perfekt. Ja.
Klasse. Ich würde nochmal auf die Inhalte zurückkommen wollen. Vielleicht auch schon so ein bisschen abschließend nochmal so einen Blick in die Inhalte reinwerfen. Du hast uns vorhin eine Liste gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du da nochmal gleich reingucken, was ihr alles für verschiedene Themen hattet von 2012 bis jetzt auch schon. 2017 fanden ja auch schon welche statt. Ich hatte so den Eindruck, das sind so ganz unterschiedlicher Output gewesen bei euch.
Genau, also, vielleicht auch einfach mal so Highlights, wo du sagst, das hat viel gebracht oder das hatte viel Impact oder das war was Besonderes, das war irgendwie toll, dass das passiert ist an so einem Tag.
Dass wir so ein Gefühl dafür kriegen, was kommt denn da eigentlich so bei raus, das muss man sich da so drunter vorstellen.
Also die Ergebnisse sind so unterschiedlich wie die Themen am Mayday, deswegen versuche ich jetzt einfach mal gerade so einen Querschnitt zu bilden aus den verschiedensten Themen, die dort stattgefunden haben. Das heißt, wir hatten einerseits sehr technische Themen, wie dass wir irgendwelche Lichtsteuersoftware entwickelt haben für Lichteffekte, die tatsächlich auch in dem Produkt bei unserem Kunden gemündet ist. Das heißt, diese Idee, die wir an diesem Mayday entwickelt haben, ist tatsächlich ein Produkt später geworden, was sehr techielastig jetzt aber ist oder sehr ja, Elektrotechnik.
Sind wir bei der Slacktime-Idee, ne? Also wir haben so einen Startup-Inkubator und dann entsteht da etwas Neues und das geht dann gleich auch in Richtung Kunde, ne? Das ist eigentlich der Traum des Geschäftsführers.
Genau, das Interessante ist, dass es uns eigentlich jetzt nie so wirklich bewusst war und selbst mir, der ich damals in diesem Projekt mit involviert war, erst jetzt im Nachgang wirklich bewusst wurde, dass eigentlich diese initiale Mayday-Session der Ideengeber und auch der Startschuss für dieses Produkt war, was dann beim Kunden entstanden ist. Was wir natürlich auch haben oder was auch Themen sind, ist ein Open Device Lab. Jetzt weiß ich nicht.
Ja, einmal kurz vielleicht erklären.
Zwei Sätze.
Das heißt, wir haben im Endeffekt Websites werden oft auf mobilen Endgeräten, auf Handys oder Tablets oder Konsorten angeschaut. Jetzt ist immer der klassische Fall, der Kunde ruft irgendwann an und sagt, ich habe mir jetzt die Website nochmal auf dem Tablet XYZ angeschaut. Könnt ihr das bitte mal verifizieren, ob das bei euch auch so aussieht? Das heißt, ein Open Device Lab ist eine Möglichkeit, viele Testgeräte vor Ort zu haben, um live Websites testen zu können. Das war die Idee zu sagen, okay, wir besorgen uns ganz viele alte, gerade alte, weil ein aktuelles iPhone hat wahrscheinlich jeder noch irgendwie in der Hosentasche und ein aktuelles Android-Phone. Das kann man testen, das kann man sich von Kollegen ausleihen, aber gerade so alte Geräte, die immer noch gerne vorkommen. Gerade im aktuellen Projekt, das ist ein Kunde im E-Commerce-Umfeld für ältere Leute. Da findet man noch tatsächlich Windows 98 in der
Völlig klar. Und natürlich auch ganz alte Handys im Zweifelsfall.
Genau, ganz alte Android. Weil was macht man mit einem alten Handy? Man schenkt es seinen Eltern, man schenkt es der Oma und die werden dort noch benutzt. Man vergisst das nur gerne, wenn man Software entwickelt. Die Open Device Labs ist eben eine gemeinnützige Initiative, Deutschland oder beziehungsweise weltweit, wo Firmen solche Geräte sammeln und anderen zum Testen zur Verfügung stellen. Und eine Kollegin von uns hatte diese Idee zu sagen, okay, die hat das erste Mal auf einer Konferenz gehört, dass es solche Open Device Labs gibt, fand die Idee so cool, dass sie gesagt hat, sowas will ich auch haben, und zwar bei Mayflower in Würzburg, um quasi das selber nutzen zu können, aber auch eben Teil dieser Community zu werden und anderen die Möglichkeit zu geben, ihre Websites oder ihre Apps auf echten Geräten zu testen und nicht auf dem Device-Emulator XY. Und so entstand dieses Open Device Lab dann über fast ein Jahr, bis es zur tatsächlichen Eröffnung kam von der initialen Idee. Dann wurde ein Raum in der Firma extra dafür hergenommen, wo wir quasi selber Regale umgebaut und eingebaut haben. Dann wurden die Geräte alle in Szene gesetzt, die Software gesucht, um diese Geräte gemeinsam steuern zu können. Bis dann irgendwann wir an den Punkt gekommen sind, dass wir jetzt quasi in der Öffentlichkeit auch sagen, okay, wer Lust hat, seine Website mobil zu testen, kann bei uns vorbeikommen, sich auf Open Device Lab, der Open Device Lab Seite bei uns registrieren und dort seine Website testen, was gerade jetzt auch im Startup-Bereich in Würzburg, der jetzt nicht so groß ist, aber interessant ist, weil man hat halt nicht als junges Unternehmen alle Testgeräte mal so locker bei sich rumliegen und auch Kunden investieren dann immer wieder und sagen, okay, ihr braucht zum Testen, wir würden gerne, dass ihr die Website auf iPad Pro testet, was jetzt nicht jeder daheim hat. Also schafft man sich so ein Gerät an, legt es ins Open Device Lab, sodass andere Projekte das auch nutzen können.
Es ergibt ja auch gar keinen Sinn, dass jede, alle 20 Firmen, die sowas brauchen, in Würzburg meinetwegen, sich alle Geräte anschaffen und sammeln und zur Verfügung stellen für sich jeweils.
Leider passiert genau das, weil eben diese Open Device Lab Bewegung immer noch relativ unbekannt ist und die Leute dann doch anfangen, ja, sich selber die Geräte, ihr habt sowas, ach stimmt, dann hätten wir das ja gar nicht kaufen müssen. Also das ist immer so ein bisschen
zu tief einsteigen, wäre noch eine Frage, um wieder zurückzukommen. Genau. Wie entwickelt ihr das weiter? Macht ihr das weiter im Rahmen von diesen May Days oder ist das jetzt bei euch in den Regelbetrieb reingegangen oder?
Sowohl als auch. Also wir entwickeln es, die Weiterentwicklung oder die Ideen, die außenrum entstehen, passieren oft noch an Maydays. Das heißt, wie können wir das Open Device Lab noch bekannter machen, also ein bisschen Marketing-Aktionen quasi machen für unser Mayday-Projekt oder für das Projekt, was aus dem Mayday entstanden ist. Es gibt aber auch natürlich die Variante, dass wir als Mayflower gesagt haben, das ist eine coole Sache, dieses Open Device Lab. Das können wir auch im Unternehmenskontext einsetzen, indem wir es beispielsweise auf Konferenzen mitnehmen. Das heißt, wir waren letztes Jahr auf der internationalen PHP-Konferenz in München. Und da hatten wir quasi einen Auszug unseres Open Device Labs dabei, um einfach zu zeigen oder auch den Leuten die Möglichkeit zu geben, hier, es gibt was anderes, um mobile Sachen zu testen. Und ihr müsst nicht den Emulator nehmen und nicht die Testcloud nehmen, sondern es gibt wirklich was zum Anfassen.
Aber es ist ja nicht das einzige Projekt, was aus so einem Mayday rausgekommen ist und die man auch, als Nicht-Mayflower-Mitarbeiter draußen sehen kann. Ihr habt ja da noch eine ganze Ecke von weiteren Sachen gemacht.
Wir haben ganz viele Themen umgesetzt. Wie gesagt, die Liste ist ellenlang. Ich versuche einfach mal so ein bisschen drüber zu flippen und zu schauen, was passiert. Also was auch passiert, sind gemeinnützige Themen, die wir vorantreiben. Das heißt, Freifunk München beispielsweise ist ein Thema, was von unserem Admin-Team im Rahmen des Maydays sehr aktiv unterstützt und ausgebaut wird, inklusive Kirchturm-Recherche, von welchem Kirchturm aus man die beste Sichtverbindung zum nächsten Access Point bekommt. Was wir gemacht haben, war 2015, dass wir das Engelsystem, was der Chaos Computer Club für seine Veranstaltungen entwickelt hat, quasi für die Flüchtlingshilfe mit erweitert haben, um quasi den Erstaufnahmeeinrichtungen gerade im Münchner Raum eine Möglichkeit zu geben, ihre Helfer und ihre notwendigen Ressourcen zu organisieren. Es gibt auch Projekte, die ganz abseits laufen. Das heißt tatsächlich, es gibt Projekte, die Büroverschönerung heißen. Das heißt, es geht darum, auch mal den Platz, zu dem man seinen Arbeitstag, also die meiste Zeit eigentlich seines Lebens wahrscheinlich verbringt, nämlich seinen Arbeitsplatz, wenn man jetzt mal die Zeit hochrechnet, auch schön zu machen, was ja gern mal so im normalen Doing untergeht, da, wenn da nicht irgendwie jemand ist mit einer kreativen Ader oder einem besonderen Hang zur Ästhetik, dann. Das heißt, wir haben auch schon von gemeinsamen Küchenputzaktionen über, wir kriegen die Spülmaschine wieder fit, weil die einfach nichts mehr getan hat, bis hin eben zu, wir gestalten das Büro neu. Also wir stellen Tische um, malen Wände an, besorgen Lampen, bauen uns kreative Wände, wo wir quasi Pinnwände, wo wir arbeiten können, solche Themen. Technisch haben wir ganz viel tiefgehende Open-Source-Themen. Das heißt, wir haben das offizielle PHP-Puppet-Modul, wurde an einem Mayday entwickelt und auch released. Unser Admin-Team ist sehr stark in der NixOS-Community aktiv und dort auch in der Release-Manager mittlerweile. Also einer unserer Admins ist der Release-Manager. Das ist auch ein Projekt, was in Maydays entstanden ist, was es mittlerweile bis zum Kundeneinsatz auch geschafft hat. Also das Wissen, was dort angeeignet wurde, ist tatsächlich in einem Kundenprojekt gelandet. Und auch die ersten Kunden arbeiten jetzt tatsächlich auf NixOS. in automatischen Deployment-Prozessen. Es gibt auch Themen wie, was immer spannend ist in jeder Firma, ist eine Verwaltung für Tischkicker, Statistiken, wer spielt am besten. Das ist so ein, wo man jetzt erstmal denkt, was hat das mit der Firma zu tun? Ja, es ist ein Spaßprojekt, das Thema ist ein Spaßprojekt, die Technologie war ein Lernprojekt. Und zwar war es tatsächlich daraus entstanden, dass sich die Kollegen ein neues Framework anschauen wollten und einen Anwendungszweck dafür gesucht haben und gesagt haben, okay, dann bauen wir eine Turnierverwaltungssoftware für unseren Tischkicker, um quasi einen realen Anwendungszweck für dieses Framework zu haben, der jetzt aber eben nicht
zu umfangreich ist.
Zu bierernst auch ist, sondern einfach was zu haben, wo wir Spaß dran haben. Was uns jetzt einfach im Mayday was bringt für den Mayday. Wir können endlich die Tischkicker-Turniere auswerten, aber andererseits lernen wir auch eine neue Technologie.
Und da finde ich aber auch den Aspekt wichtig, dass das Ganze auch bis zur Anwendung gekommen ist bei euch. Das heißt, es wird ja auch dann genutzt. Also man hat nicht nur etwas gesucht oder einen Anwendungsfall, in dem man basteln kann, sondern ihr hattet schon den Anspruch, dass etwas Benutzbares nachher dabei auch rauskommt.
Genau, man wollte die Aussagen der Kollegen belegen können und nicht einfach nur darauf verlassen, dass man sagt, ich bin der Beste beim Kicker gewesen. Nein, ich möchte belegen. Das war die Motivation dahinter. Und es ist auch so ein Projekt, was mittlerweile, ich glaube, seit 3 Jahren den Mayday immer wieder mal begleitet, weil immer wieder kommt mal jemand mit einer Anpassung, mit einer Patch-Idee oder mit einem neuen Turniermodus. Und so ist dieses Projekt immer wieder mal in der Versenkung verschwunden, aber taucht auch wieder auf. Ich glaube, es ist sogar 2017 jetzt plötzlich wieder aufgetaucht. Was die Kollegen genau vorhaben, weiß ich jetzt aber gerade auch nicht auswendig.
Ich finde noch ganz spannend, weil du auch vorhin von Inkubator gesprochen hast. Ich meine, es ist natürlich toll, wenn man die Idee hat, dass das in der Anwendung landet, aber das kann man natürlich vorher nicht wissen. Insofern ist es immer eine spannende Sache und ich gehe jetzt mal zurück zu unserem Gespräch von vorher. Du hast kurz erwähnt, dass ihr diese Lichtsteuerung entwickelt habt, die am Ende auch als Kundenprodukt letztlich rausgekommen ist. Das war aber, soweit ich es im Vorgespräch verstanden habe, ja tatsächlich was erstmal als, ich sage es jetzt mal vorsichtig, Spielprojekt angefangen wurde, einfach um zu sehen, was man mit der Technologie anstellen kann. Und das finde ich ganz interessant, das rauszustellen, dass man Kundentechnologie oder Kundenprodukte einfach mal für so einen Tag ranzieht und damit was macht, und um einfach mal zu gucken, was kann man damit machen, ohne vielleicht schon direkt das fertige Ziel vor Augen zu haben, ja, ich habe dann ein Produkt entwickelt, das ich dann dem Kunden wieder verkaufen kann oder so.
Beziehungsweise die Idee war tatsächlich eine Spielerei, nämlich die Idee war, ich möchte, wenn mein, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu technisch werde, aber wenn mein Build fehlschlägt, also wenn meine Software gebaut wird und ich dort einen Fehler habe, möchte ich quasi eine Warnlampe blinken haben. Und damals war das, okay, wir haben da einen Kunden, der macht Showtechnik, also kann man diese Lichter ja irgendwie steuern. Und dann war die Ansage, ja, bring doch mal so ein Licht mit, wir schauen uns mal an, wie wir das steuern können. Und Kabel legen wollen wir eigentlich auch nicht, das muss doch irgendwie anders gehen. Und so kam diese Idee zu sagen, okay, wir machen das drahtlos, was jetzt auch nicht das Neue war, aber was in der Form, dass man es in dieser Consumer-Markt so einfach zu steuern, mit einfach ins WLAN hängen daheim, das war neu. Und da haben wir uns dann irgendwann gedacht, auch als Kunde, wie der Kunde eben gesagt, ja, das ist cool, das will ich als Produkt.
Genau, das wollte ich nochmal eben rausstellen, weil ich das sehr spannend finde, dass einfach so eine Entwicklung passieren kann, wenn man der Kreativität und den Leuten dann eben ihren Freiraum lässt, einfach mit sowas mal zu experimentieren.
Ich würde nochmal einen Aspekt, was ich bei dir vorhin noch aufgeschnappt hatte, nochmal rausbringen, weil wir sind jetzt sehr techniklastig auch geworden. Ja, klar, ihr seid ja ein Softwarehaus, dann kommt natürlich auch sehr viel Technik dabei raus, wäre ja komisch, wenn nicht. Aber ich habe bei dir in der Liste vorhin auch sowas wie Gehalt gesehen.
Genau. Es gab immer wieder mal so Themen. Gehalt ist ja so ein Thema, was, glaube ich, in jeder Firma in irgendeiner Form mitschwingt.
Ja, Gehalt hätte man dann schon irgendwann gerne, wenn man arbeitet.
Man hätte es gerne, und es ist auch ein Thema, wo drüber immer viel geredet wird oder viel. Entweder man redet gar nicht drüber. Es wird totgeschwiegen, komplett auch in der Unternehmen. Da gibt es halt so diese Gehaltsgespräche, da geht man heimlich hin, sagt niemandem was und passt auf, dass die Kollegen einen nicht erwischt haben, dass man schon wieder beim Chef war.
Schreibt eine Zahl auf den Zettel und schiebt den dann rüber zum Chef und dann.
Genau,
oder man das entweder oder nicht irgendwie so.
Und es gibt diese Open Salary Movement, das heißt, ich habe mein Gehalt komplett offen, ich renne am besten mit meinem Gehalt auf der Brust tätowiert durch die Firma und die Kollegen tun gemeinsam entscheiden, ob das jetzt fair ist oder nicht. Und wir hatten eben auch immer diese Diskussion, gerade durch die Standorte München, Würzburg ist natürlich auch ein Standortunterschied, Gehaltsgerechtigkeit war so ein Thema. Und das ist so, was immer wieder an Maydays in Diskussionen aufgekocht ist, wo immer wieder darüber diskutiert wurde, wie kriegen wir das hin, wie können wir vielleicht diese klassische Form der Gehaltsfindung oder des Gehaltsworkflows optimieren. Wie können wir aber auch nicht gleich den harten Schritt gehen, bis hin zu komplett offenen Gehältern? Das Ganze ist bei uns dann in einen Geheimbund gemündet. Das haben tatsächlich ein paar Kollegen, einen Geheimbund der transparenten Gehälter gegründet, was an sich schon paradox ist. Weil sie gesagt haben, okay, dann machen wir eine kleine Gruppe, in der wir die Gehälter offenlegen. Und das war dann so dieser initiale Hack, der Bewegung in das ganze Thema gebracht hat. Weil es gab plötzlich ein paar, die das sehr transparent gehandhabt haben. Die anderen konnten natürlich reinschauen. Und dann wurde dieses Thema immer präsenter. Und was dann entstanden ist, ist tatsächlich eine COP, eine Community of Practice. Das heißt, eine Arbeitsgruppe, sagt man, glaube ich, so schön im klassischen Sprech. Eine Arbeitsgruppe, die sich diesem Thema angenommen hat und quasi einen neuen Gehaltsworkflow für die Firma, für die Kollegen ausgearbeitet hat, den dann auch gemeinsam mit der Geschäftsführung abgestimmt hat und der tatsächlich dann als auch letztes Jahr 2016 das erste Mal in der Form, wie ihn sich die Kollegen überlegt haben und wie er auch in dieser Arbeitsgruppe quasi erarbeitet wurde, umgesetzt wurde. Und wie es jetzt genau ist, vom Erfolg her, wir werden es weitermachen, wie es jetzt genau dann aussieht, wir hatten jetzt gerade dazu erst eine erste Retrospektive, wo wir quasi das Thema versuchen zu optimieren, quasi für die nächste Runde, die dann dieses Jahr starten wird.
Ich kann mir den Karlauer nicht verkneifen, ne? Und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Das ist so etwas, was ihr dort gemacht habt, aber der Punkt, wo man sich ja gerne drüber lustig macht, ne? Oder man startet eine Initiative, man fängt ambitioniert an, ja, man findet kein Agreement und geht dann irgendwann relativ frustriert so auseinander. Irgendwie macht ihr etwas, dass das bei euch so nicht passiert. Ne? Ihr erzeugt ja offenbar am laufenden Band Arbeitsergebnisse.
Schön wär's.
Ach, also doch nicht.
Schön wär's. Also es ist immer so, natürlich, wenn wir jetzt so reden, redet man natürlich über die Sachen, die cool waren. Es gibt natürlich auch viele Themen, die genauso schnell, wie sie aufgepoppt sind, wieder eingeschlafen sind. Also das muss man auch fairerweise sagen. Es wäre eine Utopie zu sagen, alles, was wir anfassen im Rahmen des Maydays, wird zu Gold. Wir machen nur die coolsten Sachen. Natürlich wäre das jetzt marketingtechnisch ganz toll, wenn ich das sagen würde. Und ist es aber auch nicht. Es ist auch da gerade so Community of Practices, also COPs, deswegen auch Arbeitskreis oder Arbeitsgruppe und Community of Practice ist vielleicht doch noch ein kleiner Unterschied, auch von, weil Arbeitskreis klingt so nach Arbeit, wir sitzen im Kreis und wir arbeiten jetzt. Community of Practice ist eher so dieses gemeinschaftliches, etwas praktizieren, also gemeinschaftlich, da liegt der Fokus weniger auf, wir müssen jetzt eine Aufgabe lösen, wir möchten gemeinschaftlich ein Ziel erreichen und nicht so dieses klassische.
Ja, und euch über die Praxis, also über die Ausübung austauschen. Ne?
Genau.
Da steht das Ergebnis vielleicht nicht im Vordergrund, sondern dieses gemeinschaftliche Tun und Austauschen.
Das Lernen auch.
Und dann kommt das Ergebnis vielleicht auch eher so automatisch oder leichter bei rum.
Oder gar nicht. Also auch den Fall muss man einfach sehen. Es gibt auch wirklich, auch bei Communities of Practice oder bei COPs, Fälle, wo wir gesagt haben, es ist eine aufgepoppt, die war genauso schnell wieder weg. Also es wäre Utopie zu sagen, auch dass die Projekte am Maydays immer alle 100% funktionieren. Natürlich gibt es auch Projekte, wo nicht stattfinden. Es gibt Projekte, die stark gestartet sind und plötzlich vergessen wurden, weil einfach das Interesse weg war oder die Notwendigkeit nicht mehr vorhanden war. Oder einfach nicht fortgesetzt wurden, ohne näher definierbaren Grund.
Aber das ist dann die Stärke von solchen Formaten, wenn man einen langen Atem hat und die halt gut durchziehen kann und dabei bleibt und nicht gleich die Flinte ins Korn wirft, dann geht es vielleicht mal weg. Eure Gehaltssachen habt ihr ja auch, glaube ich, über 2 Jahre oder
zwei,
so
drei
weiter
Jahre müsste es gewesen
verfolgt
sein.
Und da gab es ja auch Hochphasen,
genau,
wo viel gemacht habt und dann ruhte das erstmal wieder und irgendwann war es dann halt soweit. Manche Dinge brauchen Zeit und dann braucht man ein Format, was einem das auch ermöglicht, dass die immer wieder hochkommen. Wäre euer Format jetzt irgendwann eingestampft worden, dann hättet ihr vielleicht auch in dem Gehaltsthema kein Ergebnis mehr erzielt.
Ja, das vielleicht ziemlich sicher sogar. Und das war das, was ich ja eingangs auch meinte, dass wir irgendwie Atem brauchen, dass es eben nicht so Learning ist, nicht einfach aufhören, weil es immer schlecht läuft.
Ich finde, da ist auch der Punkt wichtig, dass dieses Format eben die Plattform bietet, was eine Arbeitsgruppe oder ein Arbeitskreis klassischerweise eben nicht ist, sondern der passiert dann parallel, der wird dann irgendwie gegründet und dann passiert das so nebenher. Entweder die Leute sind alle motiviert und wollen da was entwickeln, dann kommen da auch Ergebnisse raus, oder es passiert einfach nichts und man trifft sich nur zum Arbeitskreis-Meeting jede Woche, redet drüber und es kommt kein Ergebnis raus. Aber durch das Format wird ja direkt der Arbeitskreis auch geöffnet. Das heißt, alle 2 Wochen wird ja darüber geredet, dass ob man das Thema aufgreift, also ob dieser Arbeitskreis in gewisser Weise zusammenkommt oder eben auch nicht. Und dann auch wieder mit der Rest der Gruppe geteilt, was da passiert. Insofern ist, glaube ich, viel einfacher, so eine Gruppe zu erzeugen und auch wieder einschlafen zu lassen. Und es ist auch nicht schlimm. Es ist dann eben nicht so viel Verschwendung dabei, wie ich gründe jetzt mal einen Arbeitskreis und der läuft mindestens 2 Jahre und man trifft sich und dann hat man nach 2 Jahren vielleicht kein Ergebnis. Das ist was ganz anderes als nach einer Session auf einem Slack-Day und man merkt, nee, das hat keinen Sinn hier.
Man merkt es auch oft schon daran, dass einfach das Thema beim nächsten Mal überhaupt nicht mehr relevant ist. Also teilweise muss man gar nichts überreden. Man merkt einfach schon in dem Moment, wo man ein Thema bearbeitet, Moment, wir haben da, glaube ich, eine falsche Relevanz in dem Thema gesehen und dann schläft es entweder stillschweigend ein oder man sagt auch einfach, hey, macht das noch Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Wobei meistens natürlich auch die Variante, es schläft dann einfach ein, man merkt, es besteht kein Interesse mehr oder keine Notwendigkeit mehr und dann ist das Thema einfach weg.
Ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge so abgetastet, wie das so bei euch funktioniert und jede Menge Eindrücke mitgenommen. Ganz viel Neues habe ich hier heute gehört und gelernt. Ich würde jetzt erstmal sagen, Steffen, super herzlichen Dank, dass du hier heute unser erster Gast in unserem neuen Podcast gewesen bist.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Ich denke, wir haben ganz viele Anregungen gehört und eine sehr gute Vorstellung von jemandem, der es schon lange macht, wie man so einen Slack Day in der Firma umsetzen kann.
Wäre vielleicht noch so abschließend, gibt es irgendwas, was wir jetzt vergessen haben, was du uns noch ganz dringend erzählen musst, wo du sagst, diese Folge kann nicht beendet werden, bevor ich nicht? Oder?
Einzig vielleicht mit dem Appell an alle, die das hören, probiert diese Slack-Time aus. Macht eine Slack-Time. Gebt euren Kollegen, Mitarbeitern die Möglichkeit, redet mit euren Chefs, redet mit euren Investoren, wie man sowas etablieren kann und versucht, diese Chancen zu nutzen, die sich da ergeben. Prüft, ob ihr da Themen habt, mit denen ihr arbeiten könnt und probiert es einfach aus, weil es kann eigentlich nur viel Gutes entstehen dabei.
Ja, das ist klasse letzte Worte fast schon. Ich will da noch mal einmal auf das Brownback zurückkommen. Es gibt vielleicht auch eben diese kleinen Formate und ich muss es auch nicht gleich in einer Firma und standortübergreifend machen. Ich kann es ja vielleicht auch in meinem kleinen Team oder mit den Menschen, mit denen ich am meisten zu tun habe, kleiner, auch nicht ganztags, aber irgendwie starten. Und da hält mich vielleicht gar nicht so viel davon ab.
Genau, und der Effekt ist, man entweckt dann automatisch Neugier, weil wenn eine kleine Zelle irgendwo was Neues startet, schauen die anderen immer so ganz neidisch da drauf und auch wenn es vielleicht noch nicht so unternehmensweit plötzlich sofort funktioniert, kann man doch immerhin sagen, es ist eine Abteilung, probiert's aus.
Ich würde auch noch in einem Satz ganz kurz erwähnen, weil ich glaube, das haben wir im Vorgespräch zwar drüber gesprochen, aber nicht während der Folge jetzt, dass falls man jetzt nicht aus der technischen Welt kommt und sich das angehört hat und sagt, naja, diese Techies und Software-Leute mit ihren agilen Methoden, da funktioniert sowas bestimmt gut, bei mir kann das gar nicht klappen, finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass bei euch jeder eingeladen ist zum Mayday, jeder Mitarbeiter, egal welche Abteilung, ihr habt natürlich auch Buchhaltung und Backoffice und Assistenz und so weiter, die gehören alle mit dazu, die machen alle mit und dass ihr sogar Kunden mit einbindet, je nachdem. Und das finde ich halt ganz wichtig für den Hintergrund, dass man eben auch vielleicht als Nicht-Software-Unternehmen sowas durchaus erfolgreich einführen kann.
Genau, der Mayday ist prinzipiell ein Format, was für alle, der Slack-Time sollte für alle offen sein, aus allen Abteilungen, aus allen Disziplinen, extern, intern. Jeder, der irgendwie nützlich sein kann und der irgendwie was dazu beitragen kann und Input liefern kann, ist immer herzlich eingeladen, bei uns am Mayday vorbeizuschauen.
Ja, klasse. Bedanke ich mich nochmal hier recht herzlich und falls euch der Podcast gefallen hat oder vielleicht auch nicht ganz so gut gefallen hat, wir sind total neugierig auf euer Feedback. Wir sind neugierig darauf zu lernen, auch wir wollen besser werden und meldet euch gerne bei uns unter www.dasperfekteteam.de. Macht's gut, ciao.
Bis bald.
Tschüss.